Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast.
하이어트 가스트로에 오신 것을 환영합니다. 또한 요리 팟캐스트.
Folge Nummer 49.
Numéro d'ordre 49.
Andere Länder, andere Fritten.
其他 国家, 其他 薯条.
Heute mit unserer ersten Stammgästin.
Hari ini dengan tamu reguler pertama kami.
Eine Monika Fuchs muss tun, was eine Monika Fuchs tun muss.
Un Monika Fuchs deve fare quello che deve fare un Monika Fuchs.
Und essen müssen wir alle. Überall.
And we all have to eat. All over.
Denn Liebe geht durch den Magen.
Kyunki pyar pet se hota hai.
Und was sagt Tim Meltzer dazu?
وماذا يقول تيم ميلزر عنها؟
Ich habe in die Hose gemacht. Viel Spaß bei der neuen Folge Fiete Gastro.
Had a shop mit neuen Episode Fiete Gastro.
So, ich mache es wie die Titanic. Habe mir gerade erstmal ein schönes Kilo Kaviar bestellt.
Ja?
Ja,
ist gut.
So, drehen wir dem Raue. 500 Gramm, kein Kilo. Kilo ist ordinär.
Aber was willst du damit?
Fressen.
Du und der Tim Raue?
Ja.
Ja, dann könnt ihr das nicht hier machen, nie kommt er her. Und die Fietes sagen mir, wo bleibt denn Tim Raue? Der ist eine größere Diva, als du es bist, Tim.
Wer?
Tim Raue.
Ja.
Ja. Kann doch nicht sein. Wir sind bald die 50. Folge und er war immer noch nicht hier.
Mhm. Vielleicht will ich ihn gar nicht.
Ach so, aber
kann ja auch sein.
Du entscheidest ja nicht, wer hier kommt.
Weißt du, auch dieses preußische dieses Gelaber darüber von wegen, was ich weiß ja nicht mehr, Disziplin, genau, das war das Wort, was mir nicht einfiel.
Bei ihm oder was?
Dieses Disziplin-Gelaber, das hat man alles selber in der Hand, muss man machen und man kann, wenn man nur will. Und ich habe mich aus der Gosse rausgehauen irgendwie.
Der redet doch nicht von Verträgen, sondern von Kontrakten.
Sagt er? Kontrakte?
Das war eine ganz lustige Geschichte. Ihr habt doch immer die Messerschleifer bei euch in der Bullerei zu Internorga.
Ja, mit dem haben wir einen Kontrakt.
Nee, okay. So. Und
Kontrakt!
Und ihr hattet gerade irgendwie ein Finale mit Kitchen parallel gedreht. Ja.
Habe ich gewonnen?
Weiß ich nicht mehr. Mindestens an Erfahrung. Und Tim Raue war halt.
Dann habe ich gewonnen.
War im Kaminzimmer. Und da sagte der Messerschleifer, und das ist ja wirklich ein süßes Paar, ne?
Ja.
Ja, ob sie nicht ein Foto machen könnten, während Tim so die Messer hält. Und Tim sagte so, ja, natürlich, Sekunde, und guckt so, muss kurz überlegen, ob ich irgendwelche Kontrakte mit Messerherstellern habe, nicht, dass da jetzt hier was schief geht.
Ja, aber ich werde ja auch oft gefragt, irgendwie Fotos zu machen mit einem Produkt des jeweiligen Anbieters oder Produzenten. Und ja, ein Foto können wir machen, aber ein Produkt in die Hand nehmen ist schwierig, ja. Weil man vielleicht doch den einen oder anderen Partner, auch mit dem man vielleicht nicht werblich verbunden ist, sondern einfach aus einer normalen Beziehung heraus, dann vielleicht verschnupft.
Wie kamen wir überhaupt drauf? Ach, Kaviar, was willst du damit? 500 Gramm Kaviar? Also zu welchem Anlass isst du 500 Gramm Kaviar oder 250 Gramm?
Pure Verzweiflung, das ist ein bisschen wie bei der Titanic. Also ich meine, wir zum Moment der Aufnahme stehen wir ja vor dem erneuten Lockdown der Gastronomie und dann muss man auch irgendwann mal die grauen Wolken beiseite wischen und dann eben mit Kaviar gegen angehen.
Ich war wirklich, als du reinkamst bei Titanic, war ich bei dem Satire-Magazin, weil gerade in Frankreich natürlich auch wieder mit dem anderen Satire-Magazin und Erdogan was los ist, deswegen dachte ich.
Schon wieder was los?
Du meintest das, ja.
Das ist so geil, was in der Seifenblasenwelt man lebt, weil ich habe seit 24 Stunden natürlich nur meine Welt im Blick.
Ja, was ganz Neues.
Nee, wirklich nur meine Welt. Also ich gucke sozusagen in meine Schneekugel, sonst gucke ich aus meiner Schneekugel raus. Mhm. So, und jetzt gucke ich in meine Schneekugel und das ist entspannt. Was ist da los?
Das kann ich nicht sagen. Am Ende kommen ja auch noch Menschen und wollen uns wie sagt man?
Hast du Angst davor?
Also nach dem, was da in Frankreich passiert ist, muss das nicht sein.
Du hast Angst davor.
Respekt.
Angst.
Weißt du, was interessant ist? Ich habe hier stehen, als meine erste Frage an dich, wann hattest du das letzte Mal so richtig Angst in Form von Panik? Kannst du dich daran erinnern? Also Panik, wo dir so richtig der Arsch ging.
Ich hatte richtig. Mhm.
Sowas wie Flugzeugturbulenzen.
Und so, das ist lange her. Da war ich auf den Bahamas. Da war ich, glaube ich, 20 und bin in einen Wellengang baden gegangen, wo man vielleicht nicht mehr hätte baden sollen.
Ah,
und,
das ist gut.
Und da hat einmal, und ich bin immer so Buddy-Surfing, habe ich Buddy-Surfing auf den Wellenspitzen gemacht. Damals ging das noch, bin ich nicht direkt untergegangen. Und
ich hätte jetzt fast gesagt, du musst doch theoretisch oben schwimmen. Aber egal.
Und hab dann eine Welle falsch genommen, die hat mich sozusagen verschluckt und die waren schon echt hoch. Also das war schon, ich will jetzt nicht übertreiben, aber 4 bis 6 Meter waren das, glaube ich. Und dann bin ich in so einen Wirbel geraten. Und ich habe die Orientierung verloren und wusste nicht mehr, wo oben unten ist. Dann bin ich einmal kurz auf den Boden aufgeschlagen, da wurde mir leicht schwarz vor Augen. Und ich wusste ja, wie hoch das Wasser ist. Und da dachte ich so ein bisschen, wow, das kann es gewesen sein. Da hatte ich so ganz kurze Lebensangst. Und hab auch ein bisschen Wasser geschluckt, jetzt nicht dramatisch irgendwie, und bin dann aber Wasser geschluckt und hab's dann trotzdem irgendwie glücklicherweise wieder an die Wasseroberfläche geschafft. Und dann, ich glaube, da hatte ich Angst.
Unangenehmes Gefühl.
Ja, ja, ja. Das war so richtige Angst.
Lässt du Angst zu generell? Bist du ein ängstlicher Mensch? Also wenn es jetzt zum Beispiel nachts bei dir knarren würde und du hörst was.
Nee. Das wäre mir, ich habe so diffuse Ängste manchmal. Also das sind manchmal so Momente, wo ich irgendwas sehe oder irgendein Gefühl und auf einmal denke ich so, krass. Manchmal denke ich, boah, was ist denn in 30 Jahren? Wie sieht die Welt in 30 Jahren aus, wenn man bestimmte Nachrichten, aber so zeitversetzt. Also nicht beeinflusst durch irgendwas, sondern das ist irgendwie wie so eine geistige Blähung, die auf einmal aufkommt. Du merkst es gar nicht, aber auf einmal kommt so ein Pff, also geistig.
Also ich hatte vor 2 Tagen, nett, dass du fragst, richtig Panik. Und zwar...
Hast gedacht, die Schuhe in Schuhgröße 39 gibt es nicht mehr.
Und du entsinnst dich, wir saßen zusammen und haben über einen Text gesprochen. Und da ging es ja auch darum, ob wir eine Podcast-Aufnahme kurzfristig absagen oder nicht.
Ja.
Ja, und da dachte ich, und dann hat mich das auch so genervt, das Telefonat, was du dann geführt hast. Du entsinnst dich vielleicht auch, dass da nichts bei rauskam mit der Person, mit der du gesprochen hast.
Ja.
Und ich saß da und irgendwie hat mich das alles genervt und dass du das eventuell kurz vorher über den Haufen wirst. Und ich war einfach genervt. Und dann bin ich vom Hof gefahren. Es war dunkel. Und da hätte ich beinahe einen Fahrradfahrer überfahren, weil der kein Licht hatte. Das hat mich genervt. Das nervt mich wirklich.
Dumm.
Was?
Fahrradfahrer, die kein Licht
haben. Ja, genau. Pass auf.
Wirklich dumm.
Und dann dachte ich mir noch, komm, halt die Schnauze, Sebastian, fest weiter. Und an der nächsten Ampel, ich hatte den wohl zwischenzeitlich überholt. Das war auch
schon nicht zu räuspern.
Ja, Entschuldigung. Hatte ich ihn wohl überholt. Mein Fehler. Und dann schnitt er mich schon wieder und ich hätte ihn beinahe zum zweiten überfahren. Dann standen wir in der roten Ampel, hier Ecke Weidenallee, beim Rewe, mache ich Fenster runter und sag so, Alter, kauf dir bitte mal ein Licht, ich hätte dich beinahe zweimal überfahren. Da machte der ganz arrogant so hier diesen Laberababer. Und ich weiß nicht, warum ich mich habe hinreißen lassen. Ich gucke ihn so an und sag so, halt doch deine dumme Fresse. Da steigt er ab, kommt auf mich zu. Ich konnte gar nicht so schnell gucken, da war die Faust schon oben. Ich habe das Fenster gerade noch zugekriegt. Und ich dachte so, Alter, und gib halt Gas. Musste aber in der nächsten roten Ampel stehen bleiben und sehe, dass der mir nachgefahren ist.
Das ist ärmlich.
Tim, weißt du, wie mir der Arsch gegangen ist?
Er ist beidseitig so ärmlich.
Ist mir der Arsch gegangen.
Er ist beidseitig so ärmlich. Aber ich habe es neulich auch erlebt. Also nochmal, ich bin ja Fahrradfahrer, auch mit Elektrounterstützung. Ja. Also deshalb müssen wir nicht übertreiben in der Geschichte.
Ja.
Aber Autofahrer. Und ich lustigerweise... Man verändert ja die Perspektive. Manchmal ärgere ich mich als Fahrradfahrer. Aber ich muss schon sagen, es gibt einen Typus Fahrradfahrer, dem gehört die Lizenz zur Teilnahme am Verkehr genommen. Und das zeichnet sich durch eine ausgeprägte Aggressivität aus.
Ja, bin ich voll bei dir.
Und eine Rechthaberei. Ich will keine Schublade bedienen, aber es sind oftmals sehr aufgeklärte Menschen mit Attitüde zu vielen Themen der Welt, die meinen irgendwie auf Menschen, wie gesagt, ich saß im Taxi und der Taxifahrer ist abgebogen, er hat den Fahrradfahrer wirklich nicht gesehen, hat abgebremst, gab keine kritische Situation. Es war einfach ist ein bisschen tief in die Kreuzung eingebogen. Der Fahrradfahrer hatte alle Zeit der Welt zu bremsen, er hat ihn nicht gesehen. Der Taxifahrer sagt so, Entschuldigung, irgendwie fährt weiter und wir stehen an der nächsten Kreuzung, da kommt der Fahrradfahrer wieder an, was hat er, sag mal, Hast du mich gesehen, hast mich töten können. Okay. Du sagst jetzt Entschuldigung. Du entschuldigst dich jetzt hier bei mir und ich rufe sofort die Polizei. Und jetzt wurde es lächerlich, weil das Ganze war 30 Sekunden Unterschied. Ich habe 7 Zeugen.
Aha.
Wo ich so dachte, Alter, und da habe ich auch wirklich gesagt, du, ganz ehrlich, beim Taxifahrer, wenn der sich meldet, wenn der dich auch nur ansatzweise zur Anzeige bringt, ne, hier hast du meine Nummer, Und glaub mal, dass ich jeden Scheiß bezeugen werde.
Wir sind Achtemelzer.
Wir sind Achtemelzer, genau.
Was? Oh ja, ja, man muss aufpassen.
Aggressivität, vielen Dank. Ja. Aggressivität im Straßenverkehr. Ich pöbel gerne, muss ich sagen. Ich pöbel wirklich
leicht. Auch im Straßenverkehr?
Ja, ich pöbel. Aber nur im Auto.
Ja.
Also nie
direkt. Hupst du?
Nein.
Bist du ein Huber?
Nein, 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 nein. Ich habe immer den Griff zur Hupe.
Mhm.
Also das ist schon, was ich manchmal habe, den bösen Blick nach rechts.
Mhm.
Kennst du das?
Oh ja, klar. Natürlich.
Es gibt ganz wenige Sachen, die mich aufregen im Straßenverkehr. Was mich mehr aufregt als notorische Linksfahrer, sind notorische Mittelstreifenfahrer.
Aha, ich weiß, was du meinst. Ja.
So, die aus Sicherheitsgründen oder um den Abrieb von Reifen zu sparen, wenig Spurwechsel machen. Und notorische Linksfahrer, die unterschätzen manchmal die Möglichkeiten, was andere Autos so unter sich haben. Also
ja, das stimmt.
Da habe ich noch Verständnis dafür. Schlimm ist nur, wenn der noch mehr PS hat und dann mit Absicht langsam fährt.
Ja, komm, aber mehr PS hat keinen Auto, keine.
Aber wenn du denn wirklich dann zum Überholmanöver ansetzt und eigentlich bist du ja vorbei und es gibt ja auch keinen Grund, dann in irgendeiner Form noch irgendwas zu, aber dann dieser, ich kann es jetzt ja, wir sind am Mikrofon, nur diesen als ob das ja, irgendwas ja, bewirken würde. Ja. Das ist so dumm. Das ist
genau.
Aber das hat mal, ich weiß nicht, ob man über den noch Witze oder Witze von ihm noch erzählen darf.
Wendler immer.
Nee, wie heißt er hier?
Mario Barth, nee, geht auch immer.
Stand-up-Comedian, ist auch wegen Unanie vor Frauen irgendwie angezeigt worden.
Ein Deutscher?
Nein. Nicht Jerry Lewis.
Oha, ich weiß es nicht.
Doch. Kennt ihr alle?
Benny Hill.
New Yorker.
Naja,
großartiger Stand-up-Comedian.
Ach so, ja, doch.
Ich hab Käse im Kopf.
Ja, ja, hier.
Großartig.
Warte.
Der Beste, der König.
Ja.
Wenn man
ja,
das
ja
noch sagen darf.
Ja, doch, kannst du ja. Was soll das? Also warte, ich muss es googeln, ich gebe es zu, aber das wollen wir jetzt. Comedian onanieren.
Jetzt lustig werden.
So. Schreibt man Ornanieren mit R?
Nee. Onanieren.
Ja, ich sehe schon.
Louis C.K.
Louis C.K. Das C.K. steht für.
Und der hat das mal so schön beschrieben, was eine Hülle aus Metall manchmal aus Menschen macht. Also im normalen Straßenverkehr, man bumst sich an, also man zu Fuß, ne? Man bumst sich an, in den meisten Fällen, wenn es gut läuft und die Uhrzeit stimmt, sagt man, Entschuldigung.
Stimmt. Uhrzeit ist ein
Jetzt machst du einen Indikator. Metallkasten auf vier Reifen drumherum und dann hat er so gesagt, irgendwie so, und dann kriegt man eine Lichthupe und dann kommt ist die Antwort, I'm going to fucking kill you! Und man wird zum kompletten Tier.
Das ist wirklich so.
Das ist echt irre. Und es ist auch so lustig zu beobachten, wenn man selber nicht einberufen ist, wie Leute mit dem Gaspedal ihre Meinung zum Ausdruck. Ich finde ja derzeitig, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die Gesellschaft geht ja mit der derzeitigen Thematik sehr unterschiedlich um. Und es gibt für mich neue Steigerungen in Dinge zum Ausdruck bringen. Und ich Teile meines Freundeskreises haben mir teilweise Links geschickt von Thematiken, Statistiken. Experten, die sich auf eine wie auch immer gearteten Art und Weise zu bestimmten Themen geäußert haben. Und das war dann ja schon so, ja, guck mal hin und es gibt auch eine andere Sichtweise. Es gibt jetzt die neue Steigerung. Das ist ein Link mit einem roten Ausrufezeichen.
Wirklich? Echt also, jetzt?
Ja, hast du noch nicht mitgegeben. Muss man drauf achten.
Wirklich?
Ja, jetzt kriegst du einen Link und doppeltes, rotes, dreifaches Ausrufezeichen. Ach, das musst du lesen.
Wirklich?
Ja, komplett. Ohne Kommentar, weil die meisten wissen, wie ich auf Kommentare reagiere,
die
sich mit, ich sag mal, in dem Bereich der Aluminiumfolie bewegen.
Ja.
So möchte ich das mal formulieren.
Hier, wir könnten überlegen, ob wir einen Stadtführer machen. Ich habe wieder eine ganz tolle Mail bekommen, diesmal von einem Menschen, der heißt Jochen, der sich aufgrund unseres Podcastes ein komplettes Wochenende hat maßschneidern lassen. Hier, von uns im Prinzip. Ne? Hallo Herr Merget, hallo Sonnenkönig. Oder darf ich du sagen? Ich traue mich einfach mal. Unnütz zu sagen, dass ich Fiete, finde ich lustig, unnütz zu sagen, dass ich Fiete-Fan bin, sonst würde ich ja hier nicht schreiben. Hat er recht. Also, er hat seiner Frau ein paar schöne Tage in Hamburg geschenkt und hat eine quasi kleine, wie er es nennt, Timmy-Fiete-Tour. Danke, dass du an mich denkst, Jochen. Timmy-Fiete-Tour gemacht. Wir haben gewohnt im 25 Hours in der Hafen City, sind über den Isermarkt geschlendert. Und das haben dann als besonderes Highlight in der Guten Botschaft gegessen.
Oh, wie schön.
Also dein Restaurant der Alster. Super gastfreundlich empfangen hat man uns und den ganzen Abend gepampert. Geht es auch immer so, dass du bei gepampert gepimpert aus Versehen sagst?
Ein bisschen, ja.
Wir hatten uns für das
ist wie Bürsten. Ich habe gestern hatte ich eine TV-Aufzeichnung und habe gefragt, möchtest du mich auch noch bürsten?
Du musst aufpassen.
Weil die andere, also bürsten ist ja so die weißen Flusen von den schwarzen Pullover und so.
Ja.
Und das fand sie in dem Moment, glaube ich, nicht so geil. Aber ich dachte wirklich nur ans Bürsten.
Ja, aber das Fatale ist ja, dass die Haare-Make-up-Artist höchstwahrscheinlich in dem Moment eine Insta-Story gemacht hat und nur gepostet hat, wie der Melzer fragt, willst du mich bürsten? Das war's. So. Wir haben uns für das Heuleiser-Tim-Menü entschieden. Einmal mit Saftbegleitung.
Oh, schön.
Einmal mit halb und halb.
Oh, die haben es aber echt krachen lassen.
Ja.
Gut.
Die Wahl, wann es Wein und wann es Saft geben sollte, haben wir dem Fachpersonal überlassen. Eine hervorragende Entscheidung. Der Kirschsaft aus Barrique mit Nelke und Pfeffer passte perfekt zum Wagyu-Rind.
Ah, sehr gut.
Dann ein Highlight, der japanische Käsespätzle und Knollensellerie-Sauerampfersaft. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du nicht einen Stern machen willst mit dem Laden. Das ist ja irre, was ihr da anbietet.
Ja, wir machen es aber mit Humor.
Finde ich gut.
Ja.
So, und dann sagt er, als Schwabe ist das für ihn natürlich die allergrößte Freude. Und sagt jetzt, weil ich mich wohl irgendwo mal abfällig über Stuttgart geäußert habe, dass es nicht so eine schöne Stadt ist, bleibe ich auch dabei. Wir hätten ja mal hier eine Deutschlandtour vorgeschlagen bei Fiete Gastro, dass wir verschiedene Städte besuchen. Das war dein Vorschlag.
Ja, ja.
Und er sagte, er gibt jetzt mal ein paar Stuttgart-Tipps raus.
Okay.
Erstens, zwei hervorragende Sternelokale, das Delis und das Huppertz.
Mhm.
Sagt ihr was? Beides kleine, von außen unscheinbare Lokale, an denen man gerne mal vorbeiläuft, wenn man nicht weiß, wo sie sind.
Mhm.
Weiter, sagt er, geht es mit...
Führt das irgendwo hin, was ihr jetzt vorliest?
Nee,
oder müssen wir Zeit schinden?
Nee, es sind einfach nur Tipps für Stuttgart. Die müssen wir ja mal vorlesen.
Ja, dann gut.
Das ist ein Leserbrief.
Ja.
Er sagte noch das Restaurant Meisterlampe, die Patisserie Meisterlampe und die Patisserie Tart und Törtchen.
Cool wäre jetzt, wenn er Klaus Lampe heißt.
Fandst du das jetzt witzig?
Nein.
Okay. Wir wollen keine Zeit schinden, um Gottes Willen. Aber wir
können generell gerne Tipps von anderen Städten hier öffentlich machen. Das
ja, müssen halt, wir.
Ja.
Damit die Leute wissen, was sie tun sollen.
Wir müssen einmal vorher recherchieren, ne, was das genau ist.
Ja, Jochen, vielen Dank. Ja,
jetzt stell dir mal vor, wir hätten vielleicht aufgrund einer Empfehlung einen veganen Imbiss in Berlin mal empfohlen.
Das würde uns nicht passieren.
Also vegane nicht. Restaurants kann schon passieren, aber du weißt schon, was ich meine.
Ich weiß schon, was du meinst.
Man muss ja heute in allen Ebenen denken.
Alu. Hier, pass auf, Tim, wir haben Gast heute.
Super.
Und ich werde jetzt im O-Ton des Gastes sprechen, wie der Gast mir diese Dinge über sich hat zukommen lassen.
Mhm.
Der Gast kann nicht in geschlossenen und beheizten Räumen schlafen. Geht mir auch so. Ich habe immer Tür auf und immer Fenster auf.
Okay. Ja, gut. Ist das so ein Ex-Knacki?
Ja.
Weißt du, so jemand, der mal 3 Jahre eingesessen hat?
Ja, und seitdem, wir haben Abby Tust heute zu Gast.
Abby Tust war doch der Manager von Steffi Graf, oder nicht?
Also, und das war der mit der Porsche-Brille, weißt du, die so...
Mit der Schnellficker-Brille.
Ja, genau, ja, absolute Abby Tust.
Ja, mein erster Produzent sah genauso aus.
Ja?
Ja.
Hast du noch Kontakt mit ihm?
Ein
Fenster oder eine Terrassentür muss bei unserem Gast immer geöffnet sein, wenn er schläft.
Ja, hast du schon gesagt, geschlossene Räume.
Schläft auch im tiefsten Winter gerne mal auf dem Balkon, um sich dann mitten in der Nacht morgens wieder ins Bett zu schleichen, damit es keinen Ärger gibt. Also das finde ich schon nerdig.
Das klingt ein bisschen nach zu besoffen nach Hause gekommen, den Schlüssel nicht ins Schlüsselloch reingekriegt zu haben. Und jetzt sagt er macht das gerne, weil es aus der Not heraus entstanden ist.
Ja.
Das ist so ein Saufkumpan, der bis morgens um 5 auf dem Kiez rumläuft und den Grad zwischen dem wirklich letzten und dem ein zu viel nicht richtig
einer kriegt. Geht noch. Ja, der Gast sagt auch, es ist ihm scheißegal, auf was er schläft. Das kann ein Strandkorb oder ein Stuhl sein, wo er sich reinmummelt. Der kann überall pennen.
Ja, das klingt so nach dem meiner bereits getätigten These.
Der Gast ekelt sich sehr vor Regenwürmern und Schnecken, isst aber gerne Froschschenkel.
Mhm.
Mhm. Schnaps.
Ich habe jetzt einen frankophilen, leicht übergewichtigen Koch vor Augen mit so leicht geplatzten Äderchen um die 60 so bis 70
Gérard
Jahre
Depardieu
alt.
Ja, danke,
genau.
Sowas, so ne?
Ja, ja.
Auch schon so leicht Rotwein geschwängert.
Ja, mal her. So ein Gérard Depardieu. Wie heißt der?
Wie du gesagt hast, Gérard Depardieu.
Depardieu.
Genau, wie du gesagt hast. Der nennt sich nur seit Jahren falsch. Gérard Depardieu.
Ah.
Frag mich aber bitte nicht, wie man ihn schreibt.
Depardieu.
Depardieu.
Schön.
Ekelt sich vor...
Ich stelle mir gerade vor, wir hätten einen Gérard bei uns in der Schule früher gehabt. Gott, hätte der Fresse dick gekriegt, ey.
Mal weiter.
Gérard.
Das ist schon, au.
Wie heißt du? Aber so viel Spaß an der Freude.
Ich muss den Gérard noch in die Fresse hauen, dann geht's los. Der Gast hasst
geil, und die Lehrer hätten mitgemacht.
Wahrscheinlich. Früher wäre das noch gegangen. Du, kannst du dir vorstellen?
Ich hab noch in der Schule eine Gedicht gekriegt.
Kannst du dir vorstellen, ich wurde in den Ausstellschrank oder wahlweise in den Tonbrennraum gesperrt, während der Tonbrenner lief.
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
In den Ausstellschrank mit durchsichtiger Tür. Das musst du mir vorstellen.
Von den Schülern oder von den Lehrern?
Nix von der Frau Kalthoff, das war die Musiklehrerin.
Ja. Praktiziert die noch?
Die nicht mehr. Und
jetzt
die Frau,
nicht mehr.
Die Frau Mörler, die hat mich in den Tonbrennraum.
Und wofür?
Na, für ich war immer sehr vorlaut. Mhm. Ja. Also der Gast hasst jede Art von Schnaps, sagt rein und zack, schon wieder ausgekotzt.
Jetzt geht meine These nicht mehr auf.
Vielleicht jetzt kannst du überlegen, ob das Gérard sein könnte. Der Gast war jahrelang Mitglied in einer Rollschuh-Kunstlaufgruppe.
Quatsch.
Doch. Und sagt noch heute.
Männlich oder weiblich?
Hä?
Männlich oder weiblich?
Naja, ich sag halt dauernd der Gast, aber das bedeutet ja nichts.
Ich hoffe, dass er Gérard heißt. Weil nee. Gérard und Rollschuh-Kunstlauftruppe, da wird es doppeltes Backenfieber geben.
Gérard,
hier die.
Pass auf.
Die klatsche doppeltseitig.
Der oder die vermeintliche Gérard sagt aber auch, schnall mir Rollschuhe an und ich flieg sofort, und zwar auf die Schnauze.
Das macht jetzt keinen Sinn.
Schneebedeckte Berge, verschneite Wälder, es muss nur ein weiß gepudeter Busch sein und ich falle in tiefste Melancholie, sagt der Gast. Und dann könnte er vor Heimweh ganz, ganz doll und sehr lange weinen.
Also auf jeden Fall spannender.
Ja, zumal er sagt, Heimweh wonach? Ich habe nie Heimweh, nur Fernweh.
Ja?
Der Gast ist schon sehr oft operiert worden und ist ein gut gelaunter und fleißiger Patient.
Gina Lisa.
Ja, auch beim Zahnarzt, sagt der Gast, ist es ihm ohne Narkose ein Vergnügen. Steckt man ihm aber irgendwo eine Drainage für das Wundwasser oder so rein, dann kann das nur unter Vollnarkose geschehen.
Gina Lisa?
Nee. Pass auf, gibt jetzt noch einen Tipp. Nee, das mache ich nicht. Nee. Hast keine Ahnung, ne?
Nee.
Dann hätten, es wäre doch eigentlich schön, wenn wir heute mal einen Gast holen, auf den oder die du nicht gekommen bist.
Ja.
Ja?
Ja.
Sollen wir den Gast hineinbitten?
Ja.
Wir sind heute übrigens woanders. Wir sind heute in einem Dealenraum vom alten Mädchen.
Ja.
Corona-bedingt, damit wir noch weiter auseinander sind.
Sehr gut, sehr
weil
gut.
Weil wir heute besonders gut Acht geben wollen auf unseren Gast.
Risikogruppe.
So, könnte man so sagen.
Alt.
Betagt.
Also alt.
Ja, definiere alt. Wann fängt ein alt für dich an?
Alles über 60.
Na, dann alt.
Also ich bin 35. Ich finde, das ist so, für einen 20-Jährigen ist 35 alt, für einen 35-Jährigen ist 60 alt.
Ich hole und rufe jetzt unseren Gast ein in einer weiteren Folge von Fide Gastro. Bitte Gast, gebe dich zu erkennen. Komme herein.
Was für ein Scheißspiel. Weit entfernt von Fliegen, weit entfernt von Fliegen. Aber schöne Überraschung.
Ja.
Schöne Überraschung, sehr gut. Bitte, 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 bitte. Also aus reiner Verständnisebene der Tatsache entsprechend, dass du dir innerhalb einer Risikogruppe bewegst, falle ich dir jetzt nicht sofort um die Arme.
Ja, bitte nicht.
Es ist das einfach ein anerzogenes Social Distancing, was mir gerade sehr, sehr schwer fällt. Wir haben einen Stammgast.
Setz dir gerne den Kopfhörer auf und dann sag ich herzlich willkommen bei...
Herzlich willkommen bei Fide Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Mälzer und Sebastian Mergel.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Oh, wir müssen damit echt auf Tour gehen. Allein damit das Intro von 9000 Leuten live abgefeuert
mindestens
wird.
Mindestens. Ja, das mindestens. Dementsprechend ist Monika Fuchs zum zweiten Mal hier und damit, und das ist ja wirklich was sehr Schönes, haben wir unseren zweiten Stammgast etabliert.
Wer ist denn der Erste?
Ingo C. Peters.
Ach ja, stimmt.
Und auf Wunsch unserer Fiete-Hörer Monika stellte sich die Frage überhaupt gar nicht. Du musstest Stammgast sein und da bist du.
Sehr schön. Ich habe jetzt das Problem bei Monika, ich weiß nicht mehr, worüber wir gesprochen haben.
Na, Monika weiß das bestimmt noch.
Schnickschnack Dönches.
Okay, dann bin ich wieder drin im Thema.
Jetzt weißt du wieder, ne?
Da können wir auch einen zweiten Teil anhängig machen. Irgendwie, da tue ich mir nicht. Also es sitzt Monika Fuchs uns gegenüber. Wirklich, du hast im Podcast für Furore gesorgt, was mich im ersten Moment ein bisschen überrascht hat. Ich habe nur gedacht, ja, wir bieten noch eine weitere Facette an innerhalb dieser Podcast-Welt. Aber du hast dich da ganz schnell nach oben gewimst, kann man
wirklich sagen. Wegen was? Warum?
Wegen deiner charmanten Art und Weise. Mir gegenüber kann es nicht sein. aber ich glaube wirklich, weil du A, tolle Geschichten zu erzählen hast und das auf eine sehr sympathische Art und Weise gemacht hast, gepaart mit einem sehr guten lausbübischen Straßenhumor, dieser Spagat zwischen...
Du hast gesagt,
der Spagat zwischen der feinen Dame der oberen Gesellschaft und einer Rose der Nacht.
Du hast gesagt, ich hätte eine Kodderschnauze.
Oder so. Oder so. Dann meine ich das.
Das nehme ich bitte.
Sehr schön. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Kein Tag älter geworden. Wirklich nicht. Also ich finde, hat sich top gehalten zum letzten Mal.
Monika, ja. Definitiv.
Ja.
Also man hat das Gefühl, wir nehmen einen Tag später auf. Das muss man an der Stelle mal ganz klar.
Sebastian, übernehme ich gleich. Ja,
Willst du noch
was sagen?
Ich sag jetzt
einführen?
Ich sag jetzt was, Freunde. Ja. Corona wer? Corinna? Ach, das Virus. Nee, kennen wir nicht. Nie gehört. Gibt es nicht. Also zumindest mal hier und jetzt für die nächsten Minuten beziehungsweise Stunden. Was nicht heißt, dass wir das leugnen oder unsere Augen verschließen. Im Gegenteil. Wir haben uns hübsch gemacht für Corinna und tragen wunderbare Aluhüte. Motto, außen top Hits, innen top Geschmack. Will sagen, unsere Fiete-Welt ist jetzt und in diesem Moment mit dem nötigen Sicherheitsabstand, versteht sich, einfach mal voll in Ordnung. Was natürlich an unserem Gast liegt. Monika Fuchs, Wiederholungstäterin, Fietes zweiter Stammgast, dem Pardon, der es im Übrigen ganz sicherlich ganz herzlich und vollkommen scheißegal ist, ob es nun Stammgast oder Stammgästin heißen müsste. Monika Fuchs, die Grand Dame aus Hamburg, Miss Supper Club, Seniora YouTube und Tip-Top-Bloggerin aus Leidenschaft, ist hier und heute und das ist auch sowas von gut. Dass man unter normalen Umständen keinen Platz mehr an einem ihrer beiden Tafeln bei zu Tisch Monika bekommen wird, wissen wir ja mittlerweile von ihrem ersten Besuch bei Fiete. Dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt, auch. Wir wissen sowohl auch, dass Tim den größten Respekt vor ihr hat, solange das letzte Wort bei ihm liegt. Dennoch wird es auch heute vieles zu hören und zu berichten geben, das zeigt, diese Frau ist eine von Welt und macht sich diese nach wie vor so, wie sie ihr gefällt. Apropos Welt, da gibt es gar nicht viel, wo sie nicht schon gewesen wäre. China, Korea, Indonesien, Philippinen, Frankreich, Saudi-Arabien, Indien, natürlich Amerika und England. Und gesehen hat sie quasi auch schon alles, vom indischen Schwein auf dem Teller bis zu unterirdischen Schweinereien in den unterschiedlichsten Betten dieser Welt, aber dazu später mehr. Jetzt sagen wir erstmal herzlich willkommen zum zweiten Mal bei Fiete Gastro, Monika Fuchs.
Ich danke sehr, danke sehr.
So, ja. Da ist sie.
Ja. Ihr seid lustig.
Ja, ne?
Ja.
Tim vor allem.
Der
Gérard Depardieu unter den Podcastern.
Das konnte er gar nicht raten, ne?
Nee. Also bei aller Liebe nicht. Aber jetzt mal ernsthaft, du warst in einer Rollschuh-Kunstlauftruppe.
Ja. Gut gemerkt.
Ja.
Ja, wirklich.
Und die Idee war, dass, also wenn du mir Schlittschuh unterschnallst, falle ich sofort auf die Schnauze. Geht nicht. Ich bin eine Mutter von ganz vielen Kindern. Man bringt ja seinen Kindern Schlittschuhlaufen bei.
Bist du in dem Alter, wo man die Anzahl nicht mehr weiß? Man sagt aber ganz viel Kinder.
Das ist so wegen der spannenden Anonymität. Jedenfalls, das kann ich nicht. Ich kann nicht auf diesen, aber bei Rollschuh.
Darf ich fragen, in welchem Alter du das gemacht hast?
Meine ganze Jugend durch.
Hast du auch mal in so einem Diner gekellnert auf Rollschuhen? Bei der Dorfdisco in Pinneberg, die Good Old Carina.
Das hätte ich gekonnt.
Da wurde hinterm Tresen auf Rollschuhen bedient.
Ja.
Ich fand das immer ganz geil.
Das ist toll.
Das hatte immer so ein schönes Ausleihen. Das hatte so eine schöne Bewegung irgendwie drin. Und ich finde das auch ganz cool. Und ich überlege auch die ganze Zeit, ob man das bei uns noch mal einführt. So diese schönen Kniesocken, die Hotpants.
Ja, irgendwie. So wie früher.
Aber ich sehe
die hohen weißen Stiefel.
Und ich würde auch das gleiche anziehen. Ne? Also das hat jetzt hier mit Sexismus
Monika, nichts zu tun. Genau, jetzt stell dir doch mal Tim in Hotpants auf Rollschuhen vor.
Warum
mit
hoch
ist doch schön. Ja, mit Schweißband. Hier, Stirnband.
Ja, finde ich gut.
Ja, warum
find ich
nicht?
Gut.
Also jetzt mal ernsthaft?
Ja.
Ich sag warum doch, nicht? Stell dir das doch mal vor. Das sind doch tolle Gedanken.
Also ich glaube, dass ich wäre ein Kind, das in den Klamotten der 70er ganz geil aussieht. Also immer noch.
Hm.
So, das ist so einfach, damals war ja noch ein anderes Körperbewusstsein vorhanden. Fand ich. Also wenn du die alten Filme dir anguckst, dann hast du eine gute Durchmischung von sehr attraktiven und Charaktermenschen. Und ich wäre halt so einer der Charaktertypen gewesen, denn da mit dem eng anliegenden T-Shirt und der glänzenden Hotpant und den
Übrigens, so. Hotpants, als ich das gemacht habe, gab es noch gar nicht. Mhm. Aber man legte ein Betttuch auf den Tisch, schnitt es rund aus, schnitt es in der Mitte rund aus, machte ein Gummiband rein und man hatte seinen Rollschuhrock. Das war weißes Baumwoll. Betttuch.
Gut.
Kurz.
Ja, also keine Hotband. Und drunter? Nichts. Gab's
nicht. Das sind 100.
Was Anständiges.
Hatte man?
Was Anständiges.
Was Anständiges?
Ja.
Frotte.
Ja.
Hä?
Frotte?
Frotte.
Nee.
Das
gab's damals.
Also ich weiß nicht. Also das kann man, muss man überlegen, ob man das ausschreibt. Aber ich glaube ja immer, dass Frau Poletto Frotte Unterwäsche anhat.
Meinst du?
Ja. Weil die hat sowas Sauberes, die hat sowas Cleanes, sowas Freshes, sowas Unverdorbenes.
Wer? Also,
Frau Poletto, Cornelia.
Meinst du, die hat Frotte-Unterwäsche an?
Nee, ich denke immer, ich sag das immer so. Ich sag, die sieht immer aus einer Frotte-Unterwäsche.
Oh nee.
Ist das jetzt.
Du, da kenne ich, da kenn ich aber andere.
Kann man darüber reden? Ja.
Frotte ist eklig. Gut,
natürlich, aber.
Ja, ich weiß nicht, ich
glaube, das nervt mich an sehr. Ich glaube, das schwitzt man sehr.
Frotte ist eklig.
Glaube ich auch.
Das sind so Maschen, so.
So fusselig.
So fusselig, so. Ja. Das ist unästhetisch.
Überleg doch mal, hast du jemals auf einem Frotte-Bettlaken geschlafen?
Ja, ich bin ein Fan von Biber-Bettwäsche.
Nein, bist du nicht.
Doch, bin ich.
Du kommst nie in mein Bett.
Ich komme nie.
Und da waren einige.
Nie.
Nee, aber, also ich mag sehr, sehr stark gestärkte weiße Baumwollbettwäsche, die auch so leicht.
Ja, so ist meine. So ist
ein bisschen altenglisch, weiß, also so was Strenges. Ja. Oder Biberbettwäsche.
Oh nee, und dann noch ein kleines Pferdchen drauf und so.
Was ist denn Biberbettwäsche?
Das ist wie Frotte in fein.
Ist das sowas wie Seersucker?
Nein, Seersucker würden wir mögen.
Ja, und Laien, das mag ich auch.
Ich habe Seersucker.
Ja, das finde ich auch gut.
Und dieses Frotte, das ist so dieses Omas Morgenrock in vierter Generation.
Ach, da muss man doch schwitzen, Tim.
Schwitzen nicht unbedingt, aber das ist sowas Krusseliges. Findest du eine Frau in Frotte-Unterhose sexy? Ein Mann in der Frotte-Unterhose, so schnell kannst du noch nicht mal auf Rollschuhen laufen.
Hat sich eigentlich, ich meine, es nimmt, eigentlich ist ja ein kulinarischer
Ja, Frotte. Aber ganz gut,
aber ich finde Gedanken. Nee, kann ich nicht, den muss ich jetzt loswerden, den verliere ich.
Ja, gut.
Hat sich eigentlich das Fummelverhalten über die Generation verändert durch die unterschiedliche Unterwäsche der Herren?
Super Frage, Tim.
Meinst du, wer jetzt fummelt, der Herr oder die Dame?
Nee, die Dame, du bist ja die Dame.
Also das Fummelverhalten,
bist du immer übers Bündchen rein oder auch manchmal durch den Eingriff? Das ist eine sehr gute Frage.
Das ist eine gute Frage. Moment.
Ganz ohne Biberbettwäsche, nee, ganz warm.
Nicht über das Bündchen, lieber so seitwärts, weil diese kleinen, engen Dinger, die schnüren dir ja sofort hier die Pulsader ab, ne?
Ja, das kann man ja später. Aber
eigentlich ist ja egal, wo du reingreifst, nimm den kürzesten Weg. Hm. Weil diese kleinen Herrenunterhöschen.
Also Eingrifftechnik.
Ja, diese Herrenunterhosen.
Ja, Eingriff.
Ja, Eingriff. Ja.
Ja. Da war ja der Seiteneingang.
Es darf auch nur Eingriff sein, sonst hast du keinen Puls mehr.
Weißt du übrigens, warum es diesen Eingriff gab? Habe ich neulich mal gelesen. Ich weiß nicht, ob es stimmt.
Also ich hätte eine Idee.
Sag mal.
Naja,
praktisch am nächsten Baum und so.
Also im nächsten Baum, Reißverschluss auf und.
Und Eingriff.
Und Eingriff. Zugriff, Eingriff.
Ist bedingt richtig. Es geht um die doppelte Stofflage.
Für du meinst wegen Tröpfeln?
Ja.
Top! Hammer!
Es ging ums Tröpfchen.
Ums Tröpfeln?
Ja.
Hast du damit ein Problem?
Von außen sah sie immer sauber aus, aber innen drin hatte sie halt.
Ja. Bist du ein Nachtröpfler? Also ich frage Tim übrigens gerade.
Ich lache mich kaputt.
Ah, ich habe neulich nachgetröpfelt.
Wer hat's gesehen?
Es ist so frustrierend, was so ein Tropfen anrichten kann.
Ja,
ne?
Ja, und ich hab die gute alte Wasserhahntechnik angewandt.
Was denn?
Ja, sehr gut. Natürlich, er wäscht sich die Hände, damit es ein bisschen spritzt und auf der Hose. Ja,
also ich war wahnsinnig in Eile und ich glaube, ich habe auch telefoniert. Und ich glaube, ich habe dann so, und während des Telefonates war ich mental schon woanders und habe ein bisschen zu früh weggepackt. Und dann hat es nachgetröpfelt und das konnte man von außen sehen, weil es genau an der Stelle war. Und damit das nicht so auffällt, wäschst du dir etwas opulenter die Hände und machst der Wasserhahn, schlimm. Also ja. du machst dich noch nasser, um von dem einen wesentlichen verräterischen Fleck abzulenken.
Aber Tim, hast du es geschafft, den Reißverschluss hochzuziehen?
Ich bin ja in einer Körperverfassung. Ich trage ja nichts mehr mit Reißverschluss, sondern nur noch Gummibund.
Ach ja, gut, dass du das fragst. Die Leute fragen immer wieder, das sind Carhartt-Hosen, ne? Cargo-Pants.
Glaube ich,
ja. Ich glaube, Robert heißt der, fragt immer wieder, sorry.
Ja, ja.
Ah ja, jetzt weißt du.
Dann geh doch gleich zu Gummihosen über. Da kannst du reintröpfeln, wie du willst.
Ja, aber dann schwimmst du da drin die ganze Zeit.
Ja, ist doch angenehm.
Ich habe ja auch allgemein kein Problem mit. Ich hatte einmal, weil ich in Eile war und abgelenkt. Und dann gab es halt diesen verräterischen kleinen Fleck da vorne.
Ja, sei froh, dass du das Problem nicht hast.
Und dann bin ich halt, nochmal, das war ja smart von mir. Das war ja wahnsinnig clever. Hatten wir nicht die Geschichte schon, wie ich in Ägypten?
Nee, die haben wir nie ausgestrahlt.
Haben wir nie?
Bitte. Weil, deswegen sagte ich eben, behalt's bei dir.
Ja.
Ich hatte ein Vorgespräch mit Monika.
Ja.
Und da ging es um ein Thema, auf das wir heute kommen werden.
Ja.
Aber sie sagte auch, sie würde übrigens auch sehr gerne über die Sexpraktiken auf dieser Welt sprechen. Weil sie ja eine Frau von Welt ist.
Und das finde ich nicht fair.
Wieso?
Warum?
Weil jetzt können wir nur verlieren.
Ich kann lernen.
Ja, das ja, aber jetzt können wir ja nur verlieren. Weil jetzt kommt da die Grande Dame sozusagen.
Tja.
Und weiß es auf einer suffisanten Art und Weise darzustellen, während wir ja verbal da auf diesem Niveau eher plump.
Ja, aber ich habe jetzt erstmal den audiotiven roten Teppich ausgerollt, damit du jetzt deine Geschichte aus den Vereinigten Arabischen Emiraten erzählen kannst.
Das hat allerdings nichts mit Sex zu tun.
Nur die einen sehen es so, die anderen so.
Nein. Aus den Emiraten oder aus Ägypten?
Du hast ja die ganze Welt.
Was jetzt? Ägypten?
Ja, Ägypten. Bei mir war es in Ägypten. Du hast ja die ganze Welt bereist. Wo hast du überall gelebt?
Nein, lange gelebt habe ich auf den Philippinen, in Neuseeland, in Amerika. Und ganz viel und oft und häufig gewesen bin ich in, kann ich gar nicht aufzählen, weil mein Mann dort immer arbeitete. Und wenn du dann die Zeit, die ich da so hier 2 Monate, da 3 Monate, da 1 Monat, zum Beispiel Indien, bin ich alles zusammengenommen, 1 Jahr gewesen.
Welche Zeit war das? Also welcher Zeitraum? Wann wart ihr so viel auf Reisen?
Bis er 65 war, dann kam er zurück, weil er dann eben deutscher Rentner wurde.
Das war 1900?
2000 irgendwas.
Also von 1960, 70?
80, 60, so 2000 rum, ja.
Also gute 30 Reisejahre, die du auf dem Buckel hast.
Ja, mindestens.
Und das ist ja eine ganz spannende Zeit, weil inzwischen, wenn wir in Urlaub fahren, das meiste ist ja entdeckt, auch touristisch bearbeitet, auch von den Strukturen, Restaurants öffnet sich mehr und mehr den besuchenden Menschen dieser Welt. Die Einkaufszentren dieser Welt sehen alle gleich aus. Also so richtig spannend kann man kaum noch was erleben. Bei mir geht Urlaub erst dann in dem Moment los, wenn ich in einem Supermarkt gelaufen, Markt einkaufen war und irgendwo bei einem hoffentlich lokalen oder sich lokal anführenden Ambiente ein bisschen köcheln darf. Weil die alte Erfahrung des Reisens, finde ich, gibt es heute nicht mehr so sehr.
Nein, da hast du recht. Also bei meinem Bruder in Argentinien, ich habe dort einen Bruder, der da schon seit seinem 15. Lebensjahr lebt, kaufe ich bei Spar ein. Finde ich furchtbar desillusionierend.
Das ist ein bisschen traurig, ja.
Das ist traurig.
Ja.
Da habe ich gar keine Lust.
Ich habe jetzt auch gar keine Lust mehr weiterzureden.
Nein, es ist wirklich ein Killer. Es ist so eine Spaßbremse.
Was ich meinen wollte oder sagen wollte, ist eigentlich, wenn du jetzt irgendwo früher bist, so, ich weiß noch, wie ich das erste Mal in Italien war und Italien für mich so geschnuppert habe. Und ich bin in Italien gewesen, hat gerade McDonald's an der spanischen Treppe aufgemacht. Und das war wirklich Frevelei. Das wurde so heiß diskutiert damals in der Stadt. Das hat, glaube ich, sogar zur Gründung von, ist es Slow Food? Ich glaube ja. Es hat, glaube ich, zur Gründung von der Organisation Slow Food geführt, weil einfach der Ausverkauf kulinarischer Werte und Traditionen in der italienischen Küche, das wollten die sich nicht gefallen lassen durch ein internationales Branding.
Ja.
Ganz ehrlich, heute ist doch scheiße. Also ich an der Fußgängerzone weißt du nicht mehr, in welchem Land du dich bewegst. H&M, Pimkie, Orsi, Douglas, Distat, jenes irgendwie. Also, das ist alles uniform geworden. Und dieses Eintauchen und eine Atmosphäre aufschnuppern, das wird immer komplizierter. Selbst sowas wie Lonely Planet als Geheimtipp-Reiseführer ist ja kein Geheimtipp mehr, weil auch die Leute sich ja daran orientieren. Und die Welt reist viel und dadurch ist das meiste. Das heißt, du hast ja noch das Geschenk gehabt, wirklich viele Dinge sehr jungfräulich betreten zu dürfen.
Nicht nur das, sondern ich habe ja da auch nicht als Tourist agiert, sondern ich habe da gelebt. Ich musste mich um einen Kinderarzt kümmern, ich musste mich um die diversen Geburten kümmern. Ich habe ja meine Kinder dort alle gekriegt. Ich musste dann irgendein Kind einschulen, ich musste einkaufen gehen, ich musste Angestellte anleiten. Man hat dort immer Angestellte.
Das wäre jetzt ein bisschen meine Frage.
Also Alltag, ne? Touristisch.
Bist du denn aber, hast du auch den wirklichen Alltag erlebt oder bist du ein bisschen so wie bei Jenseits von Afrika gewesen, die weiße Frau mit blonden Haaren in weißen Klamotten, die sich den Schweiß mit Rosenblättern von der Stirn wischt, oder?
Also nicht ganz Rosenblätter, man musste als Ehefrau eines dort arbeitenden Menschen, Mannes, schon sehr tapfer sein, weil man war nicht unbedingt gewollt. Mhm. Man war so das lästige Übel, was mit angereist kam. Mhm. Man kriegte nicht viel Beachtung, man kriegte keine Privilegien. Man wohnte ja irgendwo normal. Aber man hatte natürlich immer diesen Bonus, der Mann kommt aus dem Ausland und das ist was ganz Besonderes.
Wie hast du Kontakt gefunden?
Ein Experte. Jetzt kommt es drauf an, in welchem Land.
Ja, sag du. Philippinen
habe ich versucht zu arbeiten, weil man hat dort, wie gesagt, immer Angestellte wegen der Hitze. Ne? Hm? Also wenn ich da arbeiten will, tot umfallen. Da habe ich gedacht, ich gebe mal Kochunterricht. Sowas von streng verboten, die haben mich fast festgenommen. Dann habe ich gedacht,
weil?
Du darfst nicht arbeiten als Frau eines dort arbeitenden Mannes. Nie darfst du arbeiten.
Damals.
Todsünde.
Heute?
Das weiß ich nicht.
Okay. Aber damals war es so.
Aber heute gehen ja auch Frauen hin als Managerinnen und sowas. Ja, ja. Mein Mann war ja der Hotelmanager.
Verrückte Welt.
Ich bin dann in so, ich habe dann Charity gemacht.
Ja.
Da ist man herzlich
willkommen. Was, du hast den Sherry gemacht?
Charity?
Charity habe ich in Neuseeland. Sherry habe ich in Neuseeland ständig getrunken.
Tim, Monika hatte vor allem damit zu tun, sich mit den Geflogenheiten der jeweiligen Länder auseinanderzusetzen. Sie hat zum Beispiel, kannst du das gerne mal erzählen bitte, Monika, wie das so ablief, wenn du in China oder auf den Philippinen Menschen zum Essen eingeladen hast?
Das wäre ja genau jetzt mein Ansatz der Frage. Ich habe es ein bisschen thematisch ein bisschen schon mal vorbereitet.
Ja, siehst du, das habe ich am deinem linken Nasenflügel gesehen. Ja. Weil da sind ja immer die verrücktesten Sachen passiert. Euch sind ja teilweise die Gäste beim Abendessen abgehauen, ohne Tschüss zu sagen.
Naja, wir haben alle Fehler gemacht, die man überhaupt nur machen kann. Damals war man noch nicht so internetmäßig und Google-mäßig, gab es doch alles noch gar nicht. So unterwegs, dass man hätte mal vorher China googeln können oder Indien oder irgendwas. Und man musste sich ein bisschen drauf verlassen, was einem irgendein freundlicher Mensch so ein bisschen beibrachte über die Sitten und Gebräuche des Landes. Ne?
Ja.
Und ich nehme mal als Beispiel, dass wir auf den Philippinen ein chinesisches Ehepaar eingeladen haben, die auch pünktlich kamen. Filipinos kommen nie pünktlich, dürfen sie gar nicht, ist unverschämt. Aber die Chinesen kamen pünktlich, die haben sich hingesetzt, die haben angefangen zu essen, die haben geräubst, gedingst und dings und gekleckert und gemacht und getan. Und dann, als der letzte Bissen verschlungen war, sind sie kommentarlos aufgestanden, nicht gelobt und nichts, gehört sich nämlich nicht, sind kommentarlos gegangen und wir standen da mit offenem Mund. Ey, was haben wir denn gemacht? Gott, was haben wir denn den Leuten angetan? Das ist ja grauenvoll. Was haben wir denn hier verbrochen? Nee, das war gute Sitte. Pünktlich kommen, sich schlabbernd durchs Essen arbeiten, viel kleckern, viel auf den Tisch hinschmeißen, sich nie die Nase putzen. Da macht man so. Das ist dann wieder ganz merkwürdig. Aber ansonsten sämtliche Geräusche von sich geben, aufstehen nach dem Essen, weggehen, nicht sich bedanken.
Wie fandst du's?
Ich war sehr bestürzt erst, aber dann habe ich eben gelernt, ach du Schande, das ist ja alles so extrem ganz anders, als ich das so, also meine ganzen Benimmregeln aus meiner sehr strengen Kindheit diesbezüglich, konnte ich alle in der Pfeife rauchen. Alle. Die stimmten alle nicht.
Also wir sind da ja ein bisschen im Klischee der Vergangenheit unterwegs, ne? Also das sind ja damals, wo eben die Kulturen noch nicht so miteinander verschmolzen sind wie heute. Deshalb, ich denke, es gibt immer noch ein paar Attribute, die sich darin bestätigen. Aber es ist natürlich schon sehr klischeebehaftetes Denken, dass jeder Chinese beim Essen rülps, spuckt, ausspuckt.
Ist das so klischeebehaftet?
Nein, das ist es in dem Sinne nicht. Nur sie machen es, sie sind ja nun auch weiter. Ne?
Ja, das meine ich.
Und die gucken auch YouTube und die machen auch dies und das. Und jetzt nicht mehr so, wie es da war.
Ja.
Da war es noch ganz ursprünglich so.
So, und
aber jetzt ist das natürlich dezenter, aber es ist immer noch da. Viele Dinge sind immer noch da, wie du in China zum Beispiel eine Visitenkarte überreichst. Das war damals so, das ist auch heute noch so.
Wie ist das?
Dann nimmst du die Visitenkarte so, guckst deinen Gegenüber an, musst die aus einem Etui holen, immer alles teuer, das ist Prestige. Nimmst du so die Visitenkarte, gehst auf den Menschen zu, dem du die überreichen willst, gibst ihm die so, beugst dich nach vorne, dann nimmt er die, guckt ihn einen Augenblick an und dann gehst du leicht gebückt rückwärts weg. Wenn du jetzt sagst, ey, Herr Sim Chung Pung, hier, Visitenkarte von mir. Kommen Sie mal in unsere Firma, Elektrohandel, Großhandel, hier, zack, ist meine Karte. Ja. Geht gar nicht.
Ich muss gerade überlegen, vor einer Stunde bei dir, Tim, im Restaurant saß doch Yosita Hatanto aus dem veganen Restaurant Lucky League. Die hat mir doch hier
übrigens eine Empfehlung von Reinhold Beckmann. Ich habe gerade mit Reinhold Beckmann vor 2 Stunden noch gedreht und eine kleine Reminiszenz für Jan Vetter, ein Freund, der viel zu früh von uns gegangen ist.
Weiß.
Aber obwohl er weg ist, immer noch sehr viel Einfluss auf unser aller Leben hat. Und Reinhold hat diese junge Dame entdeckt und hat sie mir angedeihen lassen,
und zu sagen, zack, war sie an deinem Tresen.
Beschäftige sich mal ein bisschen mit ihr. Also,
ja, aber worauf ich hinaus will, sie hat mir dann eine Visitenkarte von sich gegeben. Ja. Sie kommt aus Indonesien, halb Indonesierin. Mhm. Und die Visitenkarte war in einem Visitenkarten-Etui.
Sie kommt nicht aus Indonesien, sie kommt aus der DDR.
Okay, die Eltern sind halb aus Indonesien und Chemnitz war
es. Der Vater.
Aber worauf ich hinaus will, sie hatte tatsächlich auch ein Visitenkarten-Etui. Da dachte ich auch so, wo gibt's denn sowas noch?
In manchen Ländern gehört sich das so.
Ja, offensichtlich.
Ja. Aber generell finde ich... Das ist immer so schwer, weil... Ich überlege gerade, erzähl noch mal 2, 3 andere Geschichten davon, was du so erlebt hast, wo du sehr sagst, sehr unterschiedliche
Tische. In China ist sie sitzen geblieben, als er eingeladen war.
Ja, klar. Hä? In Deutschland bleibst du dann hinterher noch sitzen und machst noch Smalltalk und das gehört sich einfach so. Und dann bedankst du dich vielmals, ne? Hm? Vielmals sagst du, oh, das war köstlich und so und so. Und es gibt aber Länder, da ist dieses Bedanken eher so aufdringlich. Also das ist nicht gut. Ich finde zum Beispiel auch wunderbar dieses mit den Händen essen. Aber da gibt es auch Scheiße mit den Händen essen. Nicht Scheiße, sondern schlimm mit den Händen essen. Und sehr gut und vornehm mit den Händen essen. Und das muss man beherrschen. Das muss man richtig üben. Denn damit kannst du deinen Gastgeber auch beleidigen, wenn du dann so als plumper, ich kann gar nicht mit den Händen essen, da so reingreifst und noch dir das so reinschiebst. Das musst du ganz dezent mit 3 Fingern machen. Und im Grunde genommen, wenn du gegessen hast, deine rechte Hand, man isst ja immer mit der rechten, die linke gilt als unrein, die ist für die Frottee-Unterhose gedacht.
Für die Puppe.
You said it. Jedenfalls, auch da siehst du große Unterschiede. Du kannst mit 3 Fingern ganz sauber und ordentlich essen. Musst du üben.
Ja, man kann auch mit 2 Stäbchen sauber und ordentlich essen, wenn man es.
Muss man auch üben. So. Speziell, wenn es an Nudelsuppe geht. Aber es ist ein bisschen schwierig.
Gab es kulturelle, also im Lebensmittelbereich, im Genussbereich, kulturelle Erlebnisse, auf die du lieber verzichtet hättest?
Oh ja, es gibt schon ganz schön haarige Dinger, ne? Also, ich habe auch nicht alles mitgemacht. Also, ich habe ja meistens, wenn ich irgendwohin vor 1 meiner Kinder dabei gehabt oder 2 oder so, und einige von meinen Kindern waren viel mutiger. Ich weiß, in Korea sind wir auf so ein Vulkansee, angeblich das sauberste Wasser der Welt, irgendwo auf des Berges Spitze. Und dann wurde ein Aquarium auf den Tisch gesetzt und da waren lebende Fische drin. Und dann kriegtest du so ein kleines Tellerchen, da war eine rote Soße drauf. Und dann kriegtest du Stäbchen in die Hand. Und dann fingst du an, in diesem Aquarium diese lebenden Fische zu fangen. Und dann hast du diese lebenden Fische in diese rote Soße getunkt. Angeblich O-Ton. Dann fallen sie in Ohnmacht. Die Soße ist so scharf. Quatsch mit Soße. Und dann zappeln die immer noch und dann steckst das im Mund und isst das. Das habe ich nicht gekonnt. Mein Sohn mit Vollgenuss. Mensch, Mama, ich höre das Herz.
Wie alt war der?
17, 18.
Das ist übrigens eine der wenigen auch Empfehlungen und Erlebnisse, die ich hatte, wo ich mich im Nachhinein geärgert habe, dass ich es trotzdem gemacht habe. Bei uns gab es lebende Tintenfische.
Den gibt es da auch. Den schneiden die so in Stücke.
Was ist bei euch?
Naja, ich war auch in Korea unterwegs irgendwie. Und
die schneiden sie in Stücke?
Ja, musstest du selber machen bei uns.
Und die zappeln weiter?
Genau, du kriegst einen Topf serviert, öffnest einen Deckel und dann ist da ein lebender Tintenfisch drin.
Ja.
Da du keinen ganzen Tintenfisch essen kannst, und ich glaube, das Benutzen von Messern ist nicht angemerkt, kriegst du eine Schere in die Hand und schneidest halt dem Tintenfisch sozusagen
Stücke ab
und isst die dann. Und die sind natürlich, ist ähnlich wie ein Huhn, was den Kopf verliert, noch sehr aktiv. Oder es gibt auch die andere Variante, das sind die kleinen Tuben mit den länglichen Armen, die nimmst du im Ganzen im Mund, schluckst, also tippst sie einmal in Soße, schluckst sie runter und isst ein bisschen wie so eine Nudel durch die Nase. Das heißt, die Arme kämpfen sich auch noch die Speiseröhre wieder nach oben. Und wenn du nicht richtig schluckst, dann hast du wirklich so 8 kleine Arme in deinem Mündchen, die da irgendwie noch am Zappeln sind.
Guten Appetit.
Habe ich gemacht aus Demut dem Gastgeber gegenüber.
Und wie hast du das verkraftet?
Ja, mich hat's geärgert so ein bisschen. Ich habe gedacht, ach.
Was hat dich geärgert?
Dass ich mich als aufgeklärter Deutscher versuche immer anzupassen, wenn ich auf Reisen bin und immer den Gewohnheiten des Gastgebers zu entsprechen. Und an der Stelle hatte ich aber selber einfach einen kulturellen Diskurs mit mir. Also ich esse keine lebenden Tiere, wenn man jetzt Austern mal ausnimmt, ne, bevor jetzt die Klugscheißer kommen. Wo ich sagte, eigentlich hat das ja mit mir nichts zu tun. Und ich hätte doch als Gast auch sagen dürfen, ich verstehe das, aber ich möchte das nicht, weil das ist zu tief. Ich hatte eine Diskussion mal, nur ganz kurz, in Japan hatten wir eine Situation, da waren wir sehr hochherrschaftlich eingeladen zu einer Grün-Tee-Zeremonie. Und in der Ecke stand eine ältliche Dame, wenn ich das so sagen darf. Nochmal, wenn ich sage alte Dame, ist das bei mir nichts Schlimmes. Ich finde, alt ist kein Negativattribut.
Ja, wir sind ja auch hier im alten Mädchen, das passt hervorragend.
So, also jetzt mal ernsthaft.
Habe
also,
ich gerade gedacht.
Bevor die immer sagen, wenn ich dich...
Alter, red einfach weiter.
Dankeschön.
Alter.
Und irgendwann fragte ich dann, wer die Dame ist. Und dann war es die Mutter des Gastgebers. Und die ist immer aufgesprungen. Sobald ich mich bewegt habe, hat sie mir irgendwas immer hingestellt und hat sich wieder in die Ecke zurückgezogen. Und da habe ich mich einmal getraut, in Japan eine Sache anzusprechen, dass ich sage, damit fühle ich mich nicht wohl. Ich fühle mich nicht wohl, wenn aufgrund einer Situation, die gesellschaftlich dort vermeintlich verankert ist, mit meinem Weltbild aber nichts zu tun hat. Das heißt, bei mir dürfen die Frauen sich hinsetzen, vorausgesetzt im anderen Raum. Nein, aber du weißt, was ich meine. Bei mir muss niemand woanders stehen, nur aufgrund eines Geschlechtes, einer Positionierung oder ähnlichem.
Was haben die gesagt?
Und dann hat er gesagt, das versteht er sehr gut. Und dann hat er mich aber sehr ausgekontert mit einem Argument, also nicht ausgekontert, das ist so, er hat mir das erklärt, das ist die Wirkung nach außen. Das ist in unserer Gesellschaft ganz wichtig, wie der Mann dasteht. Und da gibt es ein paar Dinge drumherum, die immer noch praktiziert werden, ob man sie als sinnvoll betrachtet oder nicht. Das ist sehr verankert. Der Mann hat sozusagen die Oberhand. Familiär strukturiert allerdings, sagt er, bin ich das kleinste Licht. Ich gehe arbeiten, ich komme nach Hause, ich liefere das Geld ab, meine Frau weiß alles. Meine Frau organisiert alles, meine Frau macht alles. Sie ist die Chefin.
Wo war das jetzt? In Japan?
Japan. Nur die Außenwirkung.
Ist in Arabien auch so?
Nur nach außen hin, die Außenwirkung. Und da habe ich ja, ich würde es trotzdem nicht nochmal haben wollen, also in dieser Art und Weise, aber ich habe verstanden, worum es geht. Denn eigentlich reden wir Emanzipation oder reden wir sozusagen von der Gleichstellung und dort ist sie auf eine andere Art und Weise findet sie statt, obwohl das Bild nach außen noch ein ganz, ganz komisches ist.
Ja, Monika hat was
Verstehst du ein bisschen, was ich meine?
Es ist in Arabien, in Arabien genauso. Wenn der Mann nach Hause kommt und hoffentlich viel Kohle mitbringt, dann, sobald er das Haus betritt, ist er so klein mit Hut. Jetzt zieht er die Schuhe aus und sie ist der Boss. Sie hat das Sagen.
Ist das so?
Ja.
Weil das ist, fand ich wirklich ganz faszinierend. Das fand ich so, ich habe ich gedacht. Aber trotzdem, ich möchte es nicht haben. Aber es gibt ja manchmal auf Reisen auch Dinge, wo du sagst, ja, okay, ich nehme mir das jetzt an, weil ich bin ein guter Gast und ich möchte auch höflich sein. Ich möchte auch den Kulturen der anderen Welt sozusagen offen gegenüber sein. Aber ich finde, man darf dann auch an bestimmten Bereichen, und wie gesagt, in Korea habe ich mich geärgert, im Nachhinein, dass ich es trotzdem gegessen habe, weil es hat mit meiner Welt nichts zu tun. Und aber ich habe auch keine Freude daran empfunden.
Aber hat es im weitesten Sinne dann was mit Tischkultur zu tun, dass es tatsächlich
mit Kultur
nicht weltübergreifend ein und das gleiche Verhalten beim Essen gibt? Ja. Also Monika hat auch erzählt, in Saudi-Arabien, in Emiraten kommt immer sehr, 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 sehr viel auf den Tisch. Und zwar alles auf einmal, aber nicht, dass es die Männer, die dort sitzen, alles wegessen, sondern du sagtest, der zweite...
Also man isst wenig, man isst das, jetzt kommen große Dinger, Platten. Davon nimmt man sich. Das ist die erste Garde, die hier am Tisch sitzt. Dann wird das abgeräumt, geht in einen anderen Raum, da sitzt die zweite Garde. Das sind die Frauen, die Mütter mit den Kindern. Die nagen weiterhin an diesem herum. Dann geht das Gericht, wird wieder rausgetragen, muss immer was überbleiben. Dann geht es an die Dienstboten. Die nagen, fitzeln noch die Reste alle raus. Und dann kommen die Tiere.
Das ist krass.
Wahnsinn.
Habe ich letztes Jahr so einen Film gesehen, irgendwie aus, ich glaube, ein spanischer Film, Der Schacht. Habt ihr das gesehen?
Nein.
Nee. Kann ich nur empfehlen. Also sehr düster, sehr morbide, erklärt viel über die Gesellschaft, über Ich-Bezogenheit und Ähnlichem. Das ist eine Art von Gefängnis, über mehrere Stockwerke aufgebaut und ein Essenslift geht durch diese ganzen Ebenen. Und eigentlich ist oben, wenn das losgeht, ne, über mehrere Stockwerke, genug Essen bis ins unterste Stockwerk.
Falls man teilen kann.
Falls man teilt und falls man keine Mechanismen entwickelt. Also
Horten.
Horten dürfen wir nicht, darf nichts horten. So. Und dann ist die menschliche Psychologie, ist super spannend, super schräger Film. Und dann siehst du eben so die ersten, ja, die mampfen, die fressen, die machen. Und ab dem dritten Niveau fangen Leute an, also dem Level, aufs Essen zu pissen. Also das Essen für die anderen zu zerstören. Also nicht mehr als genussfähig.
Du hast was ist der psychologische Hintergrund, dass die das machen?
Das ist das Recht des Stärkeren.
Ist das,
es ist das Recht des Stärkeren. Das ist ja, manche Leute nehmen sich, ich habe auch selber mal ein ähnliches Beispiel erlebt. Ich habe mal eine spontane Aktion gemacht mit einem Freund von mir. Wir haben uns ein Spielzeugladengeschäft gestellt und haben gesagt, die anwesenden Kinder können sich jetzt kaufen, nehmen, was sie wollen, wir bezahlen.
Aha.
So, und das war ein Laden mit einem typischen Spielzeug. Ich kann den Namen nicht nennen, sonst sind wir immer schnell in der Ebene von
bezahlter Werbung.
Bezahlter Werbung. Und das Krasse war, dass die Kinder haben sich genau das genommen, was sie wollten. So, manchmal nur ein kleines Paket, manchmal eine große Box genommen, manchmal dies, manchmal das. Die Eltern sind losgelaufen und haben das Teuerste genommen. Mhm. Und habe ich gedacht, so, das ist nicht korrekt. Warum? Weil die haben gar kein Bedürfnis erfüllen wollen. Die haben nur die Möglichkeit gesehen, was also die haben wirklich, stand ein Dreijähriger mit einer Box im Wert von 5.000 Euro in der Hand. Und ich frage ihn, ist das deine Wahl? Und er sagt, nein, ich will das nicht haben.
Wie unangenehm.
So, und der Vater.
Oh Gott, doch, du willst
doch,
das.
Doch, du willst das. Nein, du nicht.
Also, er ist immer so schüchtern.
Aber generell halt Essen, aber spannend, ich wusste nicht, dass es das echt gibt. Das ist zum Beispiel echt für mich neu. Spannend, dass man immer wieder neu sagt.
Wie ist
aber das wird jetzt in der normalen Familie nicht praktiziert. Da reden wir jetzt von dem Hochherrschaftlichen.
Da reden wir von größeren Mengen. Ja, ja. Ne? Aber zum Beispiel Hochzeiten finde ich ja auch so interessant in verschiedenen Ländern. Wie man in Indien Hochzeit feiert, der helle Wahn. Du denkst, du bist in irgendeinem Märchenfilm. Mhm. Und wie zum Beispiel in Saudi-Arabien Hochzeiten gefeiert werden, die oder in Vereinigten Emiraten, die gehen noch zusammen hin, dann Hochzeitszeremonie, dann gehen die Frauen da rein und dann gehen die Männer da rein, dann wird hier zugeschlossen, wo die Frauen drin sind, bei den Männern bleibt die Tür noch ein bisschen offen, dann guckst du, hier kannst nicht mal reingucken, weil es zugeschlossen, da sind die Frauen, die reißen sich alle ihre Dinger hier ab, ihre Verkleidung, ihre Dings, ihre schwarzen Umhänge und darunter haben die tollsten französischen Haute-Couture-Sachen an. Du siehst schon, wenn sie ankommen, dass sie Schuhe haben, die also nicht Latschen sind. Ne? So, und dann feiern die wie die Geisteskranken mit ihrem Trällern und Musik und tanzen und amüsieren sich. Und dann ist da ein Riesenbuffet. Also da ist ganz viel Essen und Trinken. Schüttelchen ist nicht erlaubt, ne? Aber Trinken. Und die amüsieren sich wie verrückt. Hier in dem Nebenraum sitzen jetzt die Männer immer schön an der Wand lang auf so niedrigen Polstern. Rauchen mal eine Wasserpfeife oder irgendwas und gucken tröge in der Gegend rum und keiner lacht und amüsiert sich. Was für Unterschiede. Da merkt man doch schon mal dran, wie stark die hier sind.
Die Frauen.
Ja. Eigentlich. In einem Land, wo eine Frau überhaupt nichts darf. Angeblich.
Ich weiß noch nicht, ob das Signal dafür ist, wie stark die Frau ist. Oder?
Natürlich, die amüsiert sich wie der Mann, der sitzt da dröge rum.
Ich bin ja
verbieten.
Ich bin ja mal ein bisschen zynischer. Ich sage so, ja gut, dann hat sie jetzt ihren Zweck erfüllt. Also weißt du, was ich meine? Und deshalb, sie hat es erreicht. Und während der Mann sagt, so ist vorbei. deshalb ist er ein bisschen trauriger.
Du, das ist bei denen nicht vorbei.
Nein,
das
nicht geht bei
weiter.
Denen. Nein, allgemein. Das war
aber lasst uns doch bitte mal, das ist ja im weitesten Sinne, hat das auch damit zu tun, über Tischmanieren ein bisschen reden. Weil du bist nun 2 Jahre älter als Tim, Monika, und 3 Jahre älter als ich. Du hast ein paar Kinder auf die Welt gebracht. Hast dementsprechend erzogen und wahrscheinlich auch Tischmanieren beigebracht. Und mich würde da auch gleich mal interessieren, ob Tim Tischmanieren beigebracht hat. Das meine ich gar nicht suffisant. Aber es kommt hier immer wieder zum Beispiel zur Situation, dass wir von Hörerinnen und Hörern gesagt bekommen, Tim würde unglaublich laut schlürfen oder schmatzen oder laut das Glas Wein zum Munde führen.
Das machen die?
Ja, das machen die.
Respektlos.
Wie hast du denn deinen Kindern Essen beigebracht, also was Manieren angeht?
Also noch Tischmanieren, Tischmanieren ist sehr zeitgemäß. Tischmanieren ist sehr, 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 sehr wichtig. Also Fingernagelschneidekultur oder frag mich komische Frisuren und so. Alles, das alles geht schnell vorbei, das ist wandelbar und so. Aber Tischmanieren muss sein. Also ich habe Lügen verboten und schlechte Tischmanieren. Mhm. Und ansonsten habe ich nicht besonders viel erzogen, sagen wir mal so. Ne?
Was ist denn eine schlechte Tischmanier? Eine klassische schlechte
Tischmanier? Also mein Onkel ist zum Beispiel erzogen worden mit Backstein.
Arm.
Nicht ins Gesicht. Ha?
Unterm Arm oder?
Nee, was? Zum Kopf ablegen.
Oha.
Wenn er den Ellbogen aufgestützt hat. Das war, habe ich auch wirklich noch gelernt, Ellbogen weg vom Tisch. Das sieht man bei mir auch relativ selten beim Essen. Also man sieht es so in dem normalen Gespräch, ja, aber beim Essen sind Ellbogen, das ist bei uns in der Familie irgendwie was gewesen. Und dass wenn der halt so gesessen hat, dann ist Opa in den Keller gegangen, nee, Kohlenstein hat er, glaube ich, genommen. Ist in den Keller gegangen, hat Steine hochgeholt und hat ihm gesagt, so, jetzt leg deinen Kopf ab. Und das war halt relativ unbequem.
So. Das habe ich noch nie gehört. So, ich weiß noch, dass da wurde dann dumm gemacht.
Genau.
No.
Den Ellbogen auf den Tisch geknallt.
Das richtig doll, und das tut weh, da ist ja hier diese...
Der Musikknochen.
Musikknochen, ne?
Warum heißt der eigentlich Musikknochen?
Weil da singen die Engländer bei dir umsonst, der ganze Chor in deinem Kopf.
Ja.
Da ist richtig was los. Also Tischmanieren ist wichtig. Und
wenn wir beide jetzt ein Date hätten,
ja,
was würde dich so richtig abtören?
Deine Frottee-Unterhose.
So weit bist du ja noch gar nicht.
Naja, aber das ginge bei uns ziemlich schnell,
Tim. Entspann dich. Wir reden ja jetzt von Tischmanieren. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist ein No-Go?
Ja, ich finde Rülpsen äußerst unappetitlich.
Warum?
Weil das ist so dein Innerstes nach außen kehren.
Ja.
Mit möglichst noch einem kleinen Geruchsfähnchen gefolgt. Und vielleicht ein paar Spritzer
Spucke.
Im Moment, Tim, redest du von einem Rülpser oder von einem Aufstoßer?
Ich rede von diesem, noch ein Bier.
Ja, ein Aufstoß.
Von diesen.
Und Tim redet von,
Nein, ich rede von diesem Bäh. Und dieses Mal so ein bisschen, das ist nicht weiter schlimm. Ne?
Du bist doch manchmal, schluckst du Luft beim Reden und dann sagst du, so, während du redest, kommt eine Luftblase raus und sagst du, so, oh, Entschuldigung. Also,
nein, das ist nicht schlimm, aber es gibt Leute, die wirklich genüsslich, in manchen Ländern ist es ja eben angebracht, in manchen Ländern muss es ja sein. Ich habe das geübt, ne? Ich konnte das gar nicht. Die machen den Mund auf und dann kommt so ein Geräusch raus.
Das habe ich einmal gemacht.
Einer meiner Söhne kann dabei sprechen auch noch.
Wie, das hast du mal bei einem Date? Kann ich auch übrigens. Du hast bei einem Date mal gerülpst?
Also wir waren schon zusammen, aber wir waren bei einer Skroi essen. Und ich hatte so einen schönen Abend irgendwie und irgendwann lehne ich mich so zurück und rülps. Und das war mir so unangenehm.
In dem Restaurant?
In dem Restaurant, auch noch so ein Kracher, so ein Befreiender, weil du wirklich so, du hattest die leichte Körperspannung. Und ich glaube, es war einfach nur, weil ich aus der Sitzenden in einer leicht entspannten Ebene gegangen bin. Das heißt, die Luftblase hat ihren Weg gefunden.
Und was hat sie gesagt? Was hat sie gesagt?
Sie hat mich nur wirklich schockiert angeguckt und hat gesagt, hast du nicht gemacht. Hast du nicht gemacht.
Aber Tim, es gibt noch was noch schlimmer ist, ne?
Ja.
Ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll. Ich bin ja hier die ältere Dame und dann auch noch hanseatisch.
Gib mir einen Hinweis.
Und dann auch mit der Hochfrisur. Das untere Geräusche-Pegel-Ding da.
Aber da könnte ich jetzt eine Geschichte zu erzählen.
Ja, bitte. Wir sind doch hier zum Reden. Also, falls
ich
beide
nicht... Ich will ja sagen, wie ich das finde.
Ja, sag mal.
Du weißt dieses.
Bei der Nase nach. Ja. So findet man das.
Nein. Das ist das Unsexieste, was es gibt.
Ja, das stimmt.
Wenn ich einen Freund hätte oder einen Liebhaber oder einen, auf den ich wild bin oder auf den ich was, und der tut das, der ist.
Wollte ich gerade sagen.
Dann nehme ich schon lieber die Frottee-Unterhose.
Wie ist das eigentlich in Beziehungen eurer Generation? Hat man da Geschäft voreinander gemacht? Also klein oder groß? Darf man das fragen? Ja, darf man.
Darf man fragen?
Ich finde, das ist der Verrat an Intimität. Ich gehöre zu den Leuten.
Nein,
zu.
Das darf man nicht machen.
Darf man nicht, ne?
Nein, nur, ich bin ja nach Deutschland, 73, sind wir zurückgekommen nach Deutschland. Mhm. Und da ist so eine ganze Dekade ist an mir vorbeigegangen, weil ich im Ausland war. Mhm. Ich bin mit 18 ins Ausland gegangen und dann mit so und so viel 30 noch was wieder zurückgekommen. Und da war diese ganze, wir schließen nicht mehr die Toilettentüren. Wir sind ja alle, wir machen alles gemeinsam.
Das ist schlimm.
Und wenn man da die Tür zumachte von der Toilette und schloss noch ab, dann war man aber ganz hinterwäldlerisch.
Schlimm.
Und das fand ich schlimm. Die gingen gemeinsam dahin.
Hotelzimmer mit offenen Toiletten.
Ja, die fanden das toll.
Mit offenen Toiletten? So Dusche und so.
Da ist so eine Schiebetür, eine Pendeltür, aber da ist nicht mehr das Gummi, was auch schalldicht ist oder sonstig. Mhm. Weil ich finde das ja voreinander, muss man das nicht, bin ich dabei.
Das ist
aber es gibt nun manchmal Momente, wo man das vielleicht mal machen muss.
Naja, klar.
So, im Notmoment ist
weil ich also angenommen, du hättest mit mir, mit meinem Vater in Ägypten am Tisch gesessen.
Ja.
Wir waren eingeladen, wir haben da Urlaub gemacht. Ich war schon im Fernsehen. Uns zu Ehren sozusagen gab es ein kleines Festdinner und es waren so die Haute Volée der Direktoren und anderen wichtigen Menschen mit am Tisch. Und ich sag mal so, ich hatte ein leichtes Grummeln im Magen, irgendwie war alles schick, war aber ein schöner lauer Sommerabend.
Ja.
Wir haben ein Gericht gegessen, das hat mir nicht so gut gefallen, Taube. Die Taube sah wirklich aus wie vom Markusplatz nur gerupft. Also Köpfchen, Vögelchen, alles so ein bisschen gespreizt. Voneinander sehr, so eigentlich lecker, aber das Auge hat mir dann so ein bisschen schrei. Und ich sitze dann in dieser gepflegten Runde und ich weiß nicht, wie es dir geht, wie man es als feine Dame macht. Ich kann dir die Technik verraten, wie es ein feiner Herr macht. Man setzt sich ein bisschen auf seine Hand und zieht die Pobacke ganz leicht weg, damit keine Berührung stattfinden, weil dadurch hast du kein Geräusch.
Raffiniert.
Ach, das ist das?
Jetzt hat man kein Geräusch. Ah. Das Geräusch ist ja die Luft, die sich zwischen den Backen ihren Platz sucht. Also ich habe dann praktisch so mich ein bisschen nach vorne gebeugt und ich musste halt einmal ein kleines Lüftlein wehen lassen, aber ganz klein.
Bist du mit der rechten Hand dahin gegangen?
Ich bin eigentlich mit gar keiner Hand. Ich habe mich nach vorne gebeugt.
Ach so.
Und ich dachte, ich lasse dieses kleine Lüftlein wehen. Eine kleine Fatulenz. Und es war, es war ein Irrläufer. Es war keine Luft.
Ach du Schande.
Und zwar auch in einer Menge, die sich nicht angedeutet hat. Also wo,
ach du Schande.
Also es war jetzt nicht, wir reden hier nicht von dem kleinen Tropfen.
Und was hast du gemacht?
Naja, und dann sitze ich. Ich hatte eine beigefarbene Hose an, das war ein weißes Hemd an, wie man sich halt in Ägypten zu so einem schönen Abend irgendwie auch anzieht mit den ganzen.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Und dann dachte ich nur so, ach du Kacke, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich wusste, und es war sehr flüssig. So, und dann denke ich so, oh, Digga, das krieg ich nicht nach Hause geschaukelt. Also da kannst du jetzt nicht sitzen bleiben und warten, bis es abtrocknet oder so. Das geht einfach nicht. Und habe mich im Gespräch vom Tisch erhoben und habe gesagt, interessant, interessant, interessant. Und bin rückwärts langsam von diesem Tisch gegangen, weil das Problem war ja rückseitig. Und dann bin ich, habe ich mich langsam vom Tisch entfernt und habe mich bin dann auf Toilette gegangen und ich hatte das große Glück, ich hatte eine Unterhose an, die war durch. Der Rest ging noch so, da war nur leichte farbliche Veränderung. Ich hatte jetzt die Idee, das Ganze im Handtrockner zu trocknen. So, also stand ich ohne Hose. Voll gekackt. Die Unterhose hatte ich schon entsorgt, kein Frotti damals, sondern schicken amerikanischen Schlüpper. Und stand ohne Hose gerade auf dem Klo und hab versucht, die Kackfeuchtigkeit wegzutrocknen. Und in dem Moment öffnet sich die Tür und 6 Leute kommen in dieses Klo rein. Die Showtruppe, die dann auch da irgendwie noch irgendwelche Tänze angeführt hat. Und ich hatte Gott sei Dank ein langes Hemd an. Das heißt, mein Penis ist auch nicht so lang, dass ich da jetzt viel...
Der war also doch 38, das, ne?
Ja, Durchmesser.
Ja.
Und dann stand ich in die Hose und hab dann meine Hose getrocknet und die haben das Gott sei Dank nicht gesehen, dass ich wirklich bare naked war. Also ich war blank untenrum. Stand am Handtrockner und das war für die das Normalste. Und die saßen dann da und haben sich umgezogen, haben sich ihre Federkostüme.
Ach, die war unangenehm.
Haben sich wirklich unangenehm.
Fanden die das normal, dass du da deine Hose trocknest?
Ja, sie hatten gedacht, dass ich mir da was raufgeschüttet hätte. Also die haben nicht mitgekriegt.
Ah, haben sie ja recht.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ja, nur, dass es aus meinem Inneren kam. Und deshalb war ich ganz froh an dem Tag, dass ich nur mit meinem Vater da essen war.
Oh Mann,
also, das war so, es hat keiner mitbekommen. Ich habe das so geil überspielt.
Das ist ja ein pures Missgeschick, ne? Also das hat dann ja nichts damit zu tun, dass du dich schlecht benommen hast.
Nein.
Aber rülpsen oder du wolltest ja wahrscheinlich auf die Flatulenz hinaus, Monika, das geht auch gar nicht, als Tischmanier am Tisch einen fahren zu lassen.
Ja, am Tisch.
Aber das ist ja
nicht.
Da reden wir auch nicht von Manieren. Der Chinese zum Beispiel, wenn der rülpst.
Das macht mir nichts, weil ich ja akzeptiere, dass es Landessitte.
Okay, dann ja.
Das ist ein Kompliment.
Und wenn ein Chinese hier in einem deutschen Restaurant neben dir rülpsen würde?
Dann muss ich das auch akzeptieren, weil ich in China war und weiß, sie tun es aber nicht. Sie informieren sich ja
auch. Wenn das jetzt aber eine Familientradition bei mir wäre,
Am was, Tisch in die Hosen scheißen?
Nee, am Tisch zu rülpsen.
Ach so.
Kann ja sein, dass wir...
Weil du das so eingeführt hast.
Nee, war keine
wie,
Ahnung.
Wie hat das euch nicht
meine
geschmackert?
Familie 50 Jahre lang in einem Kreis gearbeitet, gelebt hat, wo das normal ist. Und dann adaptiert man das ja.
Du als Goethe hat das auch schon aufgefordert. So ist der
Name. Komm bitte nicht mit der Nummer.
Na, ist
das
so?
Nein, das, Goethe, das ist okay. Da hieß das noch nicht bisschen im Kopf. Aber wenn du das jetzt hier einführen würdest in deiner Familie, nein, hier in Deutschland, als Deutscher, das finde ich furchtbar.
Hört mal zu, ihr zwei. Ja. Hier schreibt Florian, moin zusammen, bei dem Thema Tischmanieren kam mir direkt meine Kindheit in Erinnerung. Meine Eltern haben früher sehr auf Tischmanieren geachtet. Bei mir, ich bin mittlerweile 33 und meinen Geschwistern. Heutzutage würde man wahrscheinlich vom Jugendamt in Obhut genommen, wenn die Methoden, wie meine Eltern sie umgesetzt haben, bekannt geworden wären. Achtung, wenn wir nicht gerade gesessen haben, wurden im Zweifel ein Teil des Besenstiels in den Pullover geschoben und der andere wurde im Stuhl verankert. Somit musste man gerade sitzen. Wenn die Arme immer unter dem Tisch waren, bekamen wir Gewichte an die Handgelenke, so dass man es sich zweimal überlegte, ob man die Arme unter dem Tisch hat. Damit man Messer und Gabel richtig führt, bekamen wir jeweils ein Buch unter die Achsel. Diese Maßnahme gab es nicht häufig, aber es gab sie. Ich bin diesbezüglich nicht sauer auf meine Eltern. Für sie war das Thema Manieren halt sehr wichtig. Ich kann heute sowohl auf dem Markt eine Currywurst genießen, kann mich aber auch vermeintlich besserem Umgang und besserer Umgebung widmen. Hm. Liebe Grüße, Florian.
Das finde ich auch gut. Ich glaube, Bildung ist dafür da, dass man sie hat, aber nicht tagtäglich anwendet.
Wollte ich gerade sagen, darf ich?
Ja, bitte.
Kurz unterbrechen.
Natürlich. Ist ja nicht das erste Mal.
Ach, Alter. Also, das ist gut, wenn man es weiß. Und wenn es nötig ist, dass man es, ne, sitzt man im Atlantikgrill, dann macht man also diese Dinge nicht. Mhm. So, jetzt zum Beispiel mein Sohn Sebastian und ich, wir haben ja den Schweinchenclub gegründet, ne? Mhm. Ich weiß nicht, was das ist, ne? Das wärst du gerne Mitglied, ne?
Ich weiß noch nicht. Ich
das besteht aus drei Mitgliedern. Unser Vorstandsvorsitzender ist leider gestorben. Das ist mein Mann. Vor drei Jahren. Jetzt sind wir also nur noch zwei Mitglieder. Und das Schweinchenclub ist folgendes. Wir gehen in Imbisse. Ja?
Ja, ich höre zu.
Die müssen strange sein. Die müssen obskur sein. Die müssen was weiß ich sein. Hm? Wir lieben es. Und dann essen wir aber auch so, wie das so gegessen werden muss. So mit Händen und Füßen und nicht so vornehm mit Serviette und Messer und Gabel und so. Das deswegen Schweinchenclub. Wir lassen da unser inneres Schweinchen raus und wir lieben es.
Und wer von euch muss sich am wenigsten verstellen?
Keiner von uns. Wir sind uns da so wahnsinnig einig. Da bin ich auch nicht Mutter und das ist der Sohn und ich sage, Basti, schmatz nicht so oder so. Ne?
Da das wäre auch komisch, weil der ist auch bald 50.
Da ist alles angesagt. Da können wir alles machen, was wir wollen.
Das ist bei mir Essen mit offenem Mund.
Isst du mit offenem Mund?
Nee, eigentlich nicht. Also ich rede halt und trinke und ne, ja. Also so, da bin ich jetzt wieder
nicht. Ja, aber wenn du im Schweinchenclub Mitglied wärst,
ihr braucht doch einen neuen Vorstandsvorsitzenden.
Der so redet und währenddessen und gerade bei Frauen finde ich das extrem unästhetisch. Wenn die so ihre Kauluke nicht geschlossen halten.
Meinst du, wenn man da in den Kartoffelbrei guckt?
Ach, schlimm, ja. Wenn also die Mischung, also der Brei langsam entsteht und du kannst das sehen, weil das finde ich nicht. Ein bisschen Schmatzen ist okay. Wir reden ja nicht von.
Aber wie ist
also
das,
wenn man Rippchen isst oder ein halbes Hähnchen, da muss man schmatzen, weil sonst hat man das Gericht nicht verstanden.
Ja.
Das ist wie in Asien bei einer guten Nudelsuppe. Das Prinzip der Schlürfen,
musst du schlürfen
ist ja eine Temperaturkontrolle und ein Aromengeber. Das hat ja nichts mit nicht vorhandener Wertschätzung, sondern ganz im Gegenteil. Man holt das Maximum an Momentum raus. Die Suppe ist kochend heiß.
Okay, und damit, das weißt du, dass das so
und
ist.
Du darfst
für mich
nicht,
ist das zum Beispiel.
Ja, aber dann kann man sich erstmal beschäftigen. Man
und
kann erstmal fragen, warum.
Und du darfst nicht pusten, ne?
Nein.
Du darfst nicht pusten, sondern du musst sie wirklich in dich hineinschlabbern.
Deshalb schlürft man, um schnell
und
Luft
reinzukriegen. Die Nudeln sind manchmal so lang.
Und wenn die dir erstmal dann in die Augen gehen, also sehr unangenehm.
Bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich verreise, dann tue ich gut daran, mich ein bisschen über die Esskultur zu informieren?
Schon aus Höflichkeit dem anderen Land gegenüber. Ich finde das sehr wichtig, dass wenn wir in andere Länder gehen, dass wir nicht wie dieser Adiletten, ihr kennt Synthetik, Socken, bauchfrei Typ, da in diese Länder einfallen.
Der klassische Tourist in beiger Hose.
Nee,
will gar nicht so lästern.
Aber da würde ich jetzt mal ganz kurz
reden. Nein, ich finde, da muss Respekt, da muss Wissen sein,
das
sagen
Quatsch.
Wir mal zumindest.
Also ja.
Über was da angebracht ist oder nicht. Du gehst ja auch nicht in einen Tempel oder irgendwohin, ohne dich zu erkundigen, wie mache ich, muss ich was auf dem Kopf oder Ein bisschen Respekt finde ich sehr wichtig.
Finde ich auch. Also ich finde, dass man sollte sich mit den Gegebenheiten auseinandergesetzt haben. Man muss aber nicht so weit gehen und sich verkleiden und sich unterwerfen. Weil du willst, also das ist wie der Chinese, den du erlebt hast bei dir am Essenstisch, der ist ja auch seinen Sitten gefolgt und hat gar nicht mitbekommen, dass du im ersten Moment als Gastgeberin irritiert warst, was dir gegenüber vielleicht als unhöflich hätte auch rausgelegt werden können. Wer hätte ich dasselbe gemacht? Also auch da, man darf sich ruhig austauschen. Aber ich finde schon, man sollte informiert sein. Aber ich finde auch, dass wir sollen mal aufhören, immer den deutschen Touristen so darzustellen. Der deutsche Tourist ist in der Masse ein unglaublich filigraner und interessierter Tourist, der sich auch viel mit der Kultur auseinandersetzt. Und wir reden nicht von den Vergnügungstouristen.
Wir reden nicht von, aber
der Deutsche ist schon echt ein guter Tourist. Also die Italiener sind schlimm. Ich finde die Franzosen manchmal grauenhaft. Was für ein arrogantes Pack im Urlaub. Ja,
ich glaube, dass sie
so die Amerikaner, so. Die Asiaten sind auch nicht immer ganz einfach als Touristen. Die sind alle sehr, und wir sind die einzigen, oder nicht die einzigen, aber wir schämen uns so oft für uns, wo ich sage, hey, ein bisschen Identität dürfen wir auch haben.
Naja, aber ich kann ja nur auf uns schimpfen. Es bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt auf die Engländer
schimpfe.
Weil das sind Scheiß-Touristen. Das kann ich dir sagen, du, mein lieber Schieber.
Aber wie ist denn das, wenn du durchs Restaurant läufst, Tim? Ist dir das schon mal aufgefallen? Das ist ja unfassbar, wie die sich benehmen, oder würdest du sagen, im Grunde ist jeder Tag in der Bullerei mit Gästen belegt und besetzt, die einfach wissen, wie man sich benimmt?
Ich bin aus meiner eigenen Arroganz oder durch eigene Erlebnisse von meiner eigenen Arroganz befreit worden. Ich habe früher mit der Conti gearbeitet, also meine Ausbildung gemacht und aufgrund meiner großen Schnauze sehr oft Frühstücksbuffet oder überhaupt Buffetarbeit machen müssen. Und da gab es wahnsinnig viele internationale Gäste, die wir hatten, und die waren natürlich nicht immer ganz aufgeklärt darüber, wie das europäische Essen sich zusammensetzt oder auf dem Teller zusammenzuführen ist. Da musst du ja selber entscheiden, welche Ebenen du rausbringst. Und da haben wir uns manchmal schon lustig drüber gemacht, wenn eben jemand aus einem anderen Kulturkreis, ich sag mal, das Schokomousse neben das Rinderfilet gelegt hat, weil er nicht wusste, vielleicht wusste er nicht, wie ein Buffet funktioniert, vielleicht wusste er nicht, wie ein europäisches Buffet, und wir immer so, die haben ja keine Ahnung. Jetzt bin ich selber oft viel unterwegs, und gerade wenn du in sehr fremden Regionen unterwegs bist, bei mir im Wesentlichen Japan, dann ist da ein Buffet aufgebaut. Ich bin komplett überfordert damit, was gehört jetzt eigentlich zusammen. Und da ist auch keiner, der dir das erklärt. Also das ist so, du wirst deinem selbst überlassen. Und ich merke, in dem Moment, wie ich mir Dinge auf den Teller packe, merke ich die Blicke, dass ich es falsch mache. Ich weiß nur nicht, wie es richtig geht. Und du kannst nicht alles wissen. Dann in dem Moment einfach an die Hand nehmen und jemanden nicht belehrend, also nicht von oben herab, sondern wirklich, du, schau mal, bei uns gehört das und das zusammen. Und so denken wir, ist es das beste Produkt. Und schon bist du doch dabei und schon hast du gelernt. Und diese Kulturen sollten sich auch vermischen. Und ich finde eben, dass wenn wir uns immer nur zurücknehmen, also in allen Bereichen und immer nur sozusagen, du hast jetzt eben erzählt, wir bleiben mal ganz kurz bei dem Beispiel Chinesen, und das ist kein Schubladendenken, sondern der hat diese Kultur, ich habe zurückgezogen, aber wenn ich bin, muss ich mich mit der Kultur auseinandersetzen. Also verstehst du ein bisschen, was ich meine?
Ja, ich meine aber hauptsächlich, dass sich vorher informieren, um die Punkte zu vermeiden, wo man jemanden in dem Land, auch wenn man das japanische Buffet nicht versteht oder so, beleidigt ja, ohne es zu wissen.
Gut, ja.
Also gehst du in irgendein muslimisches Land und sagst dann zu dem kleinen Kind, bist du süß, piekst in den Bauch und kneif in die Backe, ne?
Ja.
Boah, das ist geht gar nicht, ne?
Ja.
Und das sind Dinge, die musst du wissen.
Das finde ich ja No-Gos. Also
und
die No-Gos sollte man.
Ja,
sollte
und
man,
ob du jetzt diese Ziege da von der Platte rückwärts oder vorwärts ist, das ist egal.
Okay. Ja, da bin ich dabei.
Nur und diese unbewussten Sünden.
Nicht jetzt wurdest du so vollmundig eben angekündigt von Sebastian, dass du heute nicht nur über Tischkulturen reden möchtest, sondern auch über...
Über was?
Sexpraktiken. Sexpraktiken.
Ich wollte nur Sebastian ein bisschen aufmuntern.
Ach, das stimmte
der
gar nicht.
Der hörte sich so traurig an.
Das stimmte gar nicht.
Weil das hat...
Ja, jetzt wir aber auch.
Das glaube ich
aber
nicht. Woher soll sie es auch wissen? Sie ist 30 Jahre
alt. Woher soll ich das denn wissen?
Gewesen. Jetzt mal ernsthaft.
So viel Fremdgehen konnte ich gar nicht.
Moment,
da waren immer Angestellte, die haben alles beobachtet.
Ja, aber das muss ja nicht Fremdgehen bedeuten. Du hast mich jetzt wirklich gefoppt, oder was?
Du darfst doch jetzt nicht weinen. Mann.
Ich habe mich knallhart am Telefon verarscht. Das gibt's ja wohl nicht.
Wie du siehst, gibt es das.
Da hätte ich jetzt auch, es wäre auch spannend gewesen, wie du da die.
Woher soll ich das wissen?
Keine Ahnung, man hat gehört oder mir wurde zugetragen oder du glaubst ich mir gar nicht, was mit unseren Angestellten
also war. Also grundsätzlich solltest du es wissen, weil du hast ja viele Kinder. Also da gibt's ja auch sowas wie eine Lernkurve, wahrscheinlich.
Guckst du mich jetzt an?
Ja.
Meinst du den deutschen Sex?
Du hattest ja nur deutschen Sex.
Woher willst du das wissen? Bleib mal hier nicht persönlich.
Ich versuche gerade eure Familiengeschichte zu schützen.
Sexuell?
Ja.
Ach so.
Ja, aber wie ist das nochmal, wenn du auf jetzt erstmal als Anhängsel, also als vermeintliches Anhängsel, als Ehefrau in fremde Länder eingereist bist, dort gelebt hast, irgendwie, wie hat sich das gestaltet, den Kontakt zur Außenwelt aufzunehmen? Das Integrieren, der Integrationsprozess.
Das geht über Schule, ja. Über solche Dinge, über Sportvereine, das gibt's ja da auch, Schwimmclubs, Tennis oder Golf oder was Leute alles so machen oder manche reiten oder so. Aber es ist meistens dann eben unter den Ausländern. Ne? Also zu den Einheimischen, sage ich jetzt mal, einen wirklich engen persönlichen Kontakt zu kriegen, ist in jedem dieser Länder wahnsinnig schwer.
Weil?
Weil sie irgendwo, da ist immer eine Grenze. Und dann habe ich, die man nicht überschreiten kann. Da kannst du machen, was du willst.
Weil
ich habe es nicht, kann es nicht sagen. Aber ich habe ein Erlebnis, ja, das fällt mir ein, das kann ich mal berichten, in Indien. Da war plötzlich eine Frau, da hieß es, die Schriftstellerin, sie schreibt so emanzipatorische Sachen, Indien, ne? Und die war ganz mit ihrem Mann so und so und so. Und die war so ansprechbar und mit der konnte ich mich richtig unterhalten, nicht nur so steifer Hotel Smalltalk. Und dann habe ich gesagt, wenn ihr mal in Deutschland seid und so, gerne bei mir und so. Die sind gekommen. Die haben in Deutschland bei mir in der Wohnung, hier, wo ich wohne, ne, Sebastian, du weißt wo, so die Sau rausgelassen. Die haben sich so miteinander auseinandergesetzt. In ihrem Land konnten sie das nicht. Schwiegermutter, Angestellte drumherum, noch was, die Kinder und. Da haben die das sich an die Regeln gehalten und haben gar nichts gemacht. Und bei mir ging es aber los. Er hat sich im Schneidersitz in den Sessel meines Mannes gesetzt, mein Mann im Ausland, hat sich die Whiskyflaschen rangezogen und dann mal ordentlich losgelegt. Sie hat sich in die Badewanne gelegt und hat die Tür aufgelassen und hat auch losgeschrien. Die hatte ich eine Woche bei mir, ich war fertig.
Die haben sich gestritten?
Ja. Die haben auch alles rausgelassen, was in der indischen Sache eben nicht angesagt ist. Sie schrieb wirklich Bücher, emanzipatorische Bücher, also sie war schon einen Schritt weiter. Sie war auch von Westlichen her ansprechbar. Er war ein hoher Colonel irgendwas in der Armee, der ist noch nie angebrüllt worden. Kam aus hoher Familie. Und hier in Deutschland haben sie sich endlich mal alles gesagt.
Was würdest du sagen? Ist es die damalige Zeit gewesen, die es noch schwerer gemacht hat als heutzutage? Oder, also weil es klingt so ein bisschen nach verstaubten.
Das ist nicht so lange her übrigens. Das ist nicht so lange her. Man denkt immer, das ist so ein bisschen, nee. So manche Regeln in diesen Ländern gelten immer noch. Obwohl die alle mit Handy rumrasen und alle Dings und auch wahrscheinlich Netflix gucken und sonst was. Und wo man denkt, das ist jetzt alles schon so gleich. Aber da gibt's bestimmte Dinge, die werden nicht gleich.
Weil was ich ja festgestellt habe auf meinen Reisen mit Kitchen Impossible, es gibt halt wirklich eine globale Sprache. Das ist Essen. Essen und Trinken.
Essen, ja.
Also das, wir haben selber, also A, ist es wirklich ein Türöffner überall auf der Welt. Wenn man über Kulinarik kann, man, du brauchst keine Sprache. Du siehst Produkte und verstehst alles, worum es geht. Und selbst wenn es vielleicht mal die eine oder andere Gestik gibt, die dem einen dann anders gesehen wird als dem anderen. Aber grundsätzlich ein Lächeln auf der Welt ist ein Lächeln. Mhm. So, weißt du, was ich meine? Und, und man kann über Food wahnsinnig schön kommunizieren. Und wir haben zum Beispiel ein Beispiel. Ich habe früher ein Projekt mit aus der Taufe gehoben. Da ging es eigentlich darum, dass wir in Schulen in Deutschland leerstehende Räume zu Küchen ausbauen und dort ist dann zu Ausbildung in der Kulinarik kommen. Also keine kleinen Mini-Lafer, sondern es ging einfach überhaupt sich mit dem Thema Ernährung und Ähnlichem auseinanderzusetzen. Und die erste Schule war in Berlin. Und ich bin dann nach, glaube ich, anderthalb Jahren wieder an diese Schule zurückgegangen, um Erfahrungswerte abzugreifen und wie es denn so gelaufen ist, wie die Küche genutzt worden ist. Und dann haben mir die Pädagogen und die Rektoren erzählt, dass es ein ganz spannendes Element gab. Es waren relativ viele Schüler mit Migrationshintergrund an dieser Schule. Ich glaube, 50% damals zu dem Zeitpunkt. Und sie hatten immer das ganz große Problem, die Eltern in die Schule zu kriegen. Für Elternabende, Informationsabende, Austauschabende. Mhm. Es gab für die keinen Anlass. Die hatten Angst davor, Dinge nicht richtig zu verstehen, weil sie kaum Deutsch gesprochen haben oder zumindest nicht perfekt Deutsch gesprochen. Sie hatten Angst davor, vielleicht in einer Ebene zu sein, wo sie gar nicht sein wollen. Sie hatten Angst davor, vielleicht vor einem gewissen fremden Amositäten, die gar nicht vorhanden waren. Aber sie hatten Angst, diese Schule zu betreten. Und dann hatte eine Lehrerin eine wahnsinnig smarte Idee, die hat Elternabende in der Küche abgehalten. Und die Aufforderung war, dass jedes Elternteil was aus seiner Geschichte heraus mitbringen sollte.
Und das ging, ne?
Und das war für die der Gamechanger. Die haben gesagt, dann fingen wir an, an dieser Schule mit den Eltern zu kommunizieren, weil jeder war stolz auf das Teilstück Kulinarik. Das war so
der Opener für alles.
Der Opener. Man konnte erstmal überhaupt ein Gespräch anfangen. Man musste nicht, und Sie so, was machen Sie so und wer sind Sie, sondern, was haben Sie denn mitgebracht?
Ja, wie sollst du jemanden Scheiße finden, der was mitbringt, was schmeckt?
Ja, und dann kann auch sagen, und du kannst sofort ein Gesprächsthema. Ja. Du kannst sagen, das ist ja spannend, wie ist denn der gemacht? Und dann Hände und Füße reicht und schon ist das Eis gebrochen. Und den Gedankengang finde ich halt hinter Essen und Trinken so spannend.
Deswegen ist das ja so furchtbar, die heutige Zeit, wo wir das nicht mehr so können.
Was?
So, wie wir es wollen, eng zusammensitzen und essen.
Ja, das ist ja jetzt gerade ein temporärer Prozess. Also ich glaube, das ist eine Welt, die, egal wie sie sich, ob die asozialen Medien oder ähnliches, noch größer und noch präsenter und stärker wird, egal wie die Welten aufhören. Ich glaube, dass die Mahlzeit am Tisch niemals aufhört. Ich glaube, das ist ein Urbedürfnis.
Ich rede jetzt über unsere Pandemie.
Ja genau, die ignoriere ich ja inzwischen.
Guck mal, was glaubst du, Tim trägt aus Spaß den Aluhut?
Was? Nee, aber das ist, also daran sieht man umso mehr, also auch anhand deines Beispiels gerade, wie wichtig diese gemeinsame Zeit miteinander ist. Und Essen verbindet alle Formen der Mann, Frau, links, rechts, oben, unten, hinten, vorne, Kulturen, egal welche Religion. Essen ist Essen. Und das ist so der größte gemeinsame Nenner, den die Welt hat. Ja. Deshalb ein wahnsinnig spannendes Thema, nach wie vor.
Aber das heißt, wenn ich dich richtig deute, Tim, du hast die Frage etwas lang beantwortet. Wenn du durch dein Restaurant streunerst und auf die Tische guckst, hast du nicht das Gefühl, dass die Leute sich daneben nehmen, sondern die wissen, wie gegessen wird.
Und du hast eine Frage gestellt.
Genau.
Ich habe mich schon gefragt, warum ich rede.
Und die lassen sich auf etwas ein und nehmen das so an und du hast da keine besonders auffälligen Dinge zu berichten.
Nö.
Weil es gibt hier, ist eine sehr lustige Geschichte, schreibt uns ein, der heißt Sebastian lustigerweise, ich habe es aber nicht geschrieben. Mhm. Ich habe mal erlebt, wie in München bei einem Italiener am Nachbartisch ein Hundegeburtstag inklusive Essen vom Teller am Tisch für den Hund gefeiert wurde. Der Hund saß am Tisch auf dem Stuhl am Kopfende und 5 Personen ringsrum. Es war schon etwas befremdlich, irgendwie witzig, jedoch für mich auch in keinster Weise eklig, wobei man sagen muss, dass ich ein Tierfreund im Speziellen von Hunden bin und so weiter und so fort. Ich frage mich bis heute, ob das okay war oder hätte aus Etikette anderen Gästen gegenüber so etwas gar nicht erst stattfinden dürfen. Ist es ein Privileg der Schönen und Reichen, sich so derartiges Verhalten leisten zu können?
Naja, da muss man guten Humor haben, dann lacht man da kräftig drüber. Ich würde mich scheckig lachen, wenn ich sowas sehen würde.
Du. Und du, Tim, wenn das im Restaurant einer macht, der bringt seine Katze mit oder seinen Kanarienvogel.
Ich würde ihn rausschmeißen.
Mhm. Ja, siehste.
Du bist aber der Restaurantbesitzer.
Ja.
Ich bin dann nicht verantwortlich, wenn ich als Gast da durchgehe und sehe da 5 Scheißerchen da am Tisch sitzen und schlabbern. Ich würde sowas von lachen. Wäre ich aber Restaurantbesitzer, würde ich mir das sehr stark überlegen.
Ambivalent. Ich habe auch schon mal...
Da sitzt ein Hund am Tisch.
Naja, ich
kenne ich solche
ich
hab Leute.
Ich habe schon mal einen Käseteller für einen Hund bestellt.
Aha.
So, aber nur, also die Bestellung war, kann ich bitte einen Käseteller für meinen Hund haben? So, und das war einfach nur...
Die meinte ihren Mann.
Nein, damit ich so ein bisschen... Nein, das habe ich gemacht.
Also.
So, damit ich ihm halt so einen kleinen Nippi-Nappi... Ne, mochte Käse, es war auch, glaube ich... Nee, es war mein Geburtstag. Nicht am Tisch, nicht währenddessen, dann aufgestanden und weggegangen. Ich finde, das ist nicht wertschätzend. Ich finde das ordinär und vulgär. Und viel, viel ordinärer als eigentlich alles, wenn ein Hund so... personifiziert wird, weil da muss man dann wirklich sagen, okay, jetzt wird's schlimm, am Tisch zu sitzen. Untenrum finde ich, okay, sollen sie machen, wenn du die Liebe für ein Tier empfindest, das so groß ist, dass du ihm nur Rinderfilet servieren machst, ist nicht meine Tasse Tee. Kannst du auch bei mir bestellen, nicht meine Tasse Tee, aber nicht am Tisch. Das ist mir eine Nummer zu viel.
Weißt du denn, warum manche Menschen die Tiere so wahnsinnig lieben und auch so vergöttern?
Weil sie die Menschen so sehr hassen.
Oder sie
haben Tiere keine Widerrede geben.
Oder so, kann auch sein. Also
ich finde es ganz grässlich, ist für mich ein ganz furchtbares Thema.
Also ich
schlimm. Ich finde Tiere toll.
Ja.
Hunde und so sind in unserer Familie, es sind Hunde, die kann man sehr lieben. Die würden aber dich auch lieben und dich lieben und hier, diesen Kollegen auch noch. Am meisten lieben sie den, der das meiste Futter gibt, ne?
Also ich glaube schon an die Beziehung, ich glaube auch an den sozialen Austausch der Tiere. Ich finde nur, sie dürfen also
ab nicht vermenschlicht werden.
Und Essen am Tisch ist zu und, viel.
Ja,
zu viel des Guten.
Ich kenne aber jemanden, die bestellt für ihren Hund einen Stuhl und dann sitzt er da drauf. Guckt fröhlich zu.
Wie sieht's aus? Fragt eine Hörerin, nachwürzen, ohne probiert zu haben. Wie siehst du das als Koch? Wie siehst du das?
Das würde mein Mann, da war der so allergisch. Der hätte der.
Also, wir kennen das alle, ne? Das kommt.
Du bist, glaube ich, auch einer, ne? Du würzt viel nach.
Nee,
bist du nicht? Nee.
Ich finde es eine Beleidigung.
Aha.
Ohne zu probieren, schon mal nachzuhören. Ich finde das, oh, da würde ich am liebsten so mitten in den Teller hauen.
Ist mir egal.
Ja,
ist mir komplett egal.
Okay, dann übernehme ich den Gast
ja.
Und du gehst weiter.
Ja, mir ist es komplett egal, ob da jemand wird.
Du gehst hier zu dem Hundetisch und ich hau dem
mal hin. Der versaut sich ja nur selber das Essen. Also das heißt, der hat ja einen monochromen Geschmack, weil er ständig überwürzt oder überpfeffert ist.
Warum machten diese Menschen das?
Weiß ich nicht. Ich habe
Automatismen. In der Kulinarik sind so viele Automatismen.
Ja. Ich kenne jemanden in der Familie, ich sage jetzt keinen Namen. Salz, automatisch. Hat sie so einen Griff. Sieht immer sehr elegant aus und Salz. Hat noch gar nicht probiert.
Also das, wie gesagt, das ist seine Tasse Tee. Der isst halt jeden Tag das Gleiche am Ende des Tages. Was ein bisschen schade ist. Der versteht nicht die Vielfalt. Der hört ihm jede Musik bei derselben Lautstärke. Mhm. Das ist immer das Gleiche. So, das ist einfach nicht richtig. So.
Schön über einen Kamm gestellt. Widmen wir uns schöneren Themen Brüsten. Diskretes Stillen eines Babys im Restaurant. Ist das ein Ja oder ein absolutes No-Go?
Oh, das ist ein Politikum. Oh.
Und wir wollen ja jetzt wirklich keine Mopo-Headline entstehen lassen, wenn Tim irgendwas sagt. Aber es ist ein Thema, wo ich jetzt zum Beispiel auch gar nicht wüsste.
Ich habe eine feste Meinung dazu, aber ich will dich nicht beeinflussen, Tim. Das tue ich ja sonst immer so, ne? Sag du erstmal.
Also meine Meinung dazu, ich finde Stillen im Restaurant total okay, solange die Brust bedeckt bleibt.
Mhm. Komisch, wir sind einer Meinung.
Das ist das Einzige.
Ich finde, ich habe es erlebt, an meinem Tisch dürfen wir unser Baby mitbringen. Das ist auch ganz artig, das sagt gar nichts. Eigentlich dürfen bei mir Kinder und Babys nicht und auch Haustiere nicht mit bei meinem Essen teilnehmen. Ne? Mhm. Also ich habe mich weichklopfen
Kinder
lassen.
Kinder dürfen nicht teilnehmen?
Nee.
Also bei
meinem Freitagessen,
bei Dinner.
Bei meinem Charity-Dinner.
Okay, ja.
Ne? Weil das ist...
Bei Monika Fust hasst Kinder.
Ich liebe Kinder. Deswegen tue ich denen das nicht an.
Ich war mal bei ihr zum Essen, da gab es Kind.
Die hasst Kinder.
War ein Kind dabei?
Ja, nee, auf dem Teller.
Auf dem Teller.
Also...
Schöne Gerüchteküche.
Und dann saß die junge Frau mit ihrem Baby, was ja ganz artig ist, das schläft durch, das merken sie gar nicht, sagt dem Motto. Super. Und das schrie wie Hölle. Und sie stand auf, sie schritt den Raum auf und runter, Brust hing raus, Kind hing dran. Älterer Herr bei ihr mit am Tisch, der wusste nicht, wo er hingucken soll. Junger Mann gegenüber wusste auch nicht, wo er hingucken soll. Es war einfach, und sie machte nichts, sie tat es den ganzen Abend über. Es geht nicht.
Es ist absolut nichts Unnatürliches und Verwerfliches an der Situation.
Läppchen drüber.
Aber nochmal, man darf eben, es ist ja rein theoretisch, müsste man dann ja auch sagen, dann kann ich auch mit blanken Busen in den St. Petersdom.
Mhm.
So, wenn ich das für richtig halte und nur die anderen stören sich dran. So. Ich finde, eine Gesellschaft gehört eben aus Rücksicht und Rücksichtnahme. Also, dass man so ein bisschen aufeinander achtet. Und wenn es eine Situation nicht unbedingt notwendig macht, muss man jetzt auch nicht weiter da sein. Und ich finde auch ein kleines Tüchlein, so ein Stilltüchlein da drüber, Brust, also gerne stillen, damit habe ich kein Problem. Aber das Ding muss dann nicht 5 Minuten...
Und ein klein bisschen dezenter machen.
Ja.
Ich nehme ja auch nicht das Baby und leg's da auf den Beistelltisch und mach mal die Kackiwindel weg, ne? Ist ja auch alles sehr natürlich, ne? Während ich hier noch mit diesen ganzen Tischnachbarn rede, wickel ich mal dieses Kind, ne?
Ja.
Kackiwindel, ne? Mach ich ja auch nicht.
Oder ich bin ja auch weggegangen und aufgestanden und hab mich dezent umgezogen.
Du hast dich umgezogen und hast einen Trockner genommen.
Aber generell finde ich, es sollte es kein Politikum sein, wenn es, also nochmal, das ist eine für mich ästhetische Geschichte. Ich finde das ganze Bild sehr, sehr schön, aber ich verstehe das Unwohlsein von vielen Leuten in diesem Momentum in einem öffentlichen Ort.
Ja. Und findet ihr, es muss Tischmanieren geben von Land zu Land und das ist auch okay so? Oder wäre ein universal oder ein universelles Verhalten überlegens- und wünschenswert, dass man sich eben nicht...
Sind das für eine dumme Frage?
Langweilig. Sebastian, jetzt entgleist du aber ein bisschen.
Was ist da denn los jetzt?
Sebastian, ich bin jetzt gerade mal ein bisschen traurig.
Ja, gut.
Du entgleist.
Okay.
Tim, macht er das häufiger?
Ja, an der Stelle ja.
Der ist nicht lange genug gestillt geworden, ne?
Ja, wahrscheinlich. Nur singst halt. Was ist denn das für eine Frage?
Die Frage, worauf ich hinaus wollte, ist, es wird ja nicht immer Menschen geben, die sich, bevor sie in ein anderes Land einreisen, sich mit Tischkultur oder mit Manieren des jeweiligen Landes auseinandersetzen. Also wäre es doch nur wünschenswert, wenn es etwas gäbe, wo man sagt, nein, so funktioniert es überall.
Brauchen wir doch nicht mehr reisen.
Oh, wie langweilig.
Ja, das habe ich ja nur
ich
verstanden.
Schon schlimm,
aber ich werde die Frage natürlich trotz alledem gestellt haben, um sie beantwortet zu bekommen.
Also ich drücke dir die Daumen, dass die Frage und die Antwort geschnitten wird.
Nix, hier wird gar nicht geschnitten. Wir sind authentisch.
Ich finde das schon schlimm genug, wenn ich irgendwo im tiefsten Indien bin, wo es wirklich indisch ist, wo es wirklich so mystisch ist, so für mich nicht erklärbar spannend toll ist und dann plötzlich ist da ein McDonald's. Kriege ich schon das Grausen.
Das finde ich inzwischen lustig.
Nee, da geht mir der Humor weg, weil oh, das ist so desillusionierend, weil das ist dann alles so beliebig. Ja. Weißt du, ich bin jetzt gerade mitten, sagen wir mal, auf einem indischen Friedhof und werde von einem backwarnartigen Menschen angesprochen und habe da gerade mein Erlebnis, ne? Und als er mich nicht heilig sprechen konnte, weil ich das nicht wollte und ein bisschen indisch konnte ich damals, hat er dann gesagt, hast du denn wenigstens mal eine amerikanische Zigarette für mich?
Und?
Der Heilige.
So? Ja.
Der Heilige.
Ja.
Ja. Ja.
Aber das sind eben manchmal so das Klischee-Denken, was wir ja haben.
Dann also, ist damit
das ist wie, wenn du in einem Tempel bist, du siehst Mönche und auf einmal tragen sie unter ihrer Kutte eine Jeanshose. Das ist, macht das perfekte Bild ein bisschen kaputt, aber es ist halt die Realität. Also, bist du da noch so klischeebehaftet?
Nein, ich fand es nur wahnsinnig komisch. Und ich liebe ja diese Inder ganz besonders dafür, dass sie so einen Humor haben. Ne?
Die sind wirklich sehr witzig.
Ja, ich muss. Das sind auch so schöne Menschen. Ja? Die sind alle so eingefärbt. Hm? Ne? Sie sehen wunderschön aus. Und die haben so einen tollen Humor. Und ich habe null Angst vor denen.
Und sie machen gutes Schwein, hast du erzählt.
Ja.
Hey, ja. Monika sagt, das beste Schwein, was sie je gegessen hat.
Was sie je gegessen
hat,
ist
ein indisches.
Ja.
Ja. Ist das so?
Ja.
Sagt sie. Also Freunde, wir haben hier, Monika, du weißt es vielleicht noch nicht, wir haben in jeder Folge seit ein paar
Darf
Wochen...
Darf ich dich was fragen?
Ja, ich überlege gerade. Ja, frag.
Hast du was zu dem Thema Sexpraktiken vorbereitet?
Ja, klar. 69 Fragen.
Hast du was vorbereitet dazu? Das ist schnell vom Tisch gegangen.
Ich habe hier... Nee.
Frag mal.
Ich habe nichts vorbereitet.
Natürlich.
Ich wollte mich komplett überrollen
shit,
lassen von Monika.
Sebastian, wir haben gesagt, in dem nächsten Podcast.
Nee.
Ich muss mich doch vorbereiten.
Ich bin ein guter Gastgeber. Ihr dürft euch gerne auf mich einschießen und auch drauf rumtrampeln.
Tun
aber
wir ja gar nicht.
Dieses Sexpraktiken-Ding, das dachte ich wirklich, das
meinst
du ernst.
Nein, Kind, und sitzt doch da nicht so gebeugt. Sitz mal wieder gerade hier. Es geht dir nicht.
Ich habe keinen Wesenstil hier.
Ach so.
Monika, also da hast du mich natürlich eiskalt erwischt. Ich dachte tatsächlich, wir reden über internationale Sexpraktiken. Wofür steht Spanisch? Wofür steht Griechisch? Was bedeutet Englisch Sex haben? Aber nein.
Haben die Sex?
Wer?
Engländer?
Ja, ich weiß es nicht.
Ich glaube schon, ne? Entschuldigen sich vorher und auch hinterher, ne? Nehme ich an.
Die Engländer?
Sind immer so höflich, ne?
Ich weiß nicht, du hast mir erzählt, dass die Engländer die Tischkultur der Engländer und der Franzosen zum Beispiel komplett anders werden. Die Engländer können es und die Franzosen können es nicht.
Ja, aber bei den Franzosen ist gemütlicher.
Aber was heißt denn, die Franzosen können, was machen die denn so fatal anders oder falsch?
Du, die haben den Ellbogen auf dem Tisch, die tun ihr Baguette, was sie brechen übrigens und nicht schneiden, was sie also so abreißen, in alles Mögliche rein, sei es die Suppe, sei es die Soße, sei es der Kaffee oder was auch immer, vielleicht sogar noch in Wein. Das sind Dinge, die würdest du in England nie sehen. Es ist sackgemütlich. Der Tisch sieht da hinterher aus wie Schlachtfeld. Aber das wirst du in England nie sehen. Das sind sehr große Gegensätze. Wir liegen da so in der Mitte.
Und würdest du sagen, wenn du dann zu Tisch Monika gibst, ne? Also wir hoffen alle, dass das bald wieder stattfinden kann und darf, beobachtest du dort öfters auch mal den einen oder anderen No-Goer bei Tische? Oder obwohl du bist ja eh die ganze Zeit in der Küche, aber bekommst du irgendwas mit oder zugetragen, wenn sich da mal jemand wirklich daneben benimmt?
Also willst du die ehrlich beantwortet wissen? Mhm.
Nö, kannst auch lügen, natürlich.
Es ist so, wenn meine Gäste kommen, dann bin ich schockverliebt in alle meine Gäste. Das ist irgendwie so ein Automatismus, heißt das Wort so?
Ja.
Das ist so, ich finde die alle hervorragend, ich liebe die alle. Für den ganzen Abend über liebe ich die. Und wenn da einer einen Fehler machen würde und da kippt auch mal ein Glas um, da kippt auch mal eine ganze Flasche um, fällt auch mal ein Teller runter oder irgend sowas, ich verzeihe ihnen alles, es macht mir gar nichts aus. Komischerweise, aber das ist so die Dynamik meiner eigenen Essen, die ich da veranstalte.
Und gibt's irgendeine Regel, an die sich dann da auch jeder zu halten hat, die du übel nehmen würdest, würde sie denn gebrochen oder sagst du hier, ist der
also
König?
Ich würde nicht tolerieren, wenn sich jetzt jemand betrinkt und anfängt, merkwürdige politische Reden oder was weiß ich, unter Absingen von schmutzigen Liedern, wenn man so sagt, also sich daneben benimmt, ja. Dann würde ich mir jemanden Sympathisches in der Gruppe aussuchen. Das sehe ich schon, da habe ich genug Menschenkenntnis. Dann würde ich den jungen Mann ansprechen, kurz mit den Augenzwinkern und den da, und dann würde der mal kurz entfernt. Mhm. Da würde ich kurz einen Prozess machen.
Wegmoderiert. Du warst deiner Zeit übrigens voraus. Die aktuell geltende Sperrstunde um 23 Uhr, die hast du schon immer, ne? Um 23 Uhr ist Zapfenstreich.
Ja.
Wir haben hier, Monika, das Menü meines Lebens. Zuhörerinnen und Zuhörer schicken uns en masse die Menüs ihres Lebens zu. Und da geht es nicht darum, wie großartig oder wie viele Sterne die eventuell hätten, sondern was macht das für Sie perfekte Menü Ihres Lebens aus? Und dort geben Sie 3 bis 4 Beispiele in der Vor-, der Haupt- und der Nachspeise. Und du hast eins vor dir liegen von, ich glaube, Christian Bär, und Tim hat von...
Ich will dich nicht unterbrechen, aber eine spontane Idee.
Oh Gott.
Monika, du hast ja schon mal Interviews geführt, ne?
Ja.
Ich stelle jetzt die 5 von mir meistgehasstesten Fragen in einem Interview.
Also Sekunde, du bashst jetzt gerade tatsächlich diesen Detail.
Ja.
Okay.
Ja, aber um eine gute Einleitung
zu haben. Wir müssen den machen.
Machen wir ja auch.
Mein vorherigen Beruf?
Nein.
Journalistin?
Nein. Ich stelle dir jetzt 5 Fragen einfach nur.
Ach so, okay.
Und die möchte ich eigentlich im Interview nicht mehr gestellt bekommen.
Okay.
Du? Ja. Nenne 3 Dinge, die du auf eine einsame Insel mitnimmst. Forever in meiner Welt bitte gestrichen. Aber ich möchte jetzt eine Antwort von dir.
Ich soll darauf eine Antwort geben?
Ja, jetzt habe ich dir eine Frage gestellt.
Das 8. Leben, das Buch.
Das 8. Leben sind 3 Dinge.
Das Buch, das 8. Leben, dann würde ich...
Handelt worüber?
Das ist viel zu kompliziert. Das ist ein Riesenschinken, da liest du ein Jahr dran.
Ja.
Und dann würde ich Tomaten mitnehmen.
Mhm.
Und ein Messer.
Mhm. Gut. Deine Henkersmahlzeit.
Oh.
Eine wahnsinnig dumme Frage.
Das ist die blödste Frage aller Zeiten.
Das ist aber eine dumme Frage.
Wirklich
eine
dumme Frage.
Also echt, du hättest von mir sein können.
Richtig dumm.
Also, dumm.
Ich sag einfach mal Spaghetti Bolognese.
Ah, gut. Spaghetti Bolognese schreibe ich auf, damit ich in Zukunft weiß, was ich da antworten kann. Was würdest du kochen?
Was, auf der Insel?
Nee, an einem Candlelight-Dinner.
Was ich da kochen würde?
Ja.
Für wen koche ich dann?
Naja, für dein Gegenüber halt, den du rumkriegen willst. Du willst ihn in den Schlüpper.
Das ist wieder so eine doofe Frage.
Ich sag dir, das entweder sind die 5 dümmsten Fragen, die mir immer...
Hosen, Unterhosenträger, oder es ist ein ganz toller, den ich umwerben will.
So, angenommen, jetzt du und Sebastian, ihr habt ein Date. So, und da, ich sag mal, ist Magie in der Luft. Und ihr
Magie
in der Luft,
Magie
genau.
Magie in der Luft.
Und jetzt lädst du ihn nach Hause ein. Du hast Musik aufgelegt, du hast Kerzenlicht an, die Bettwäsche frisch bezogen.
Du willst mich ins Bett kochen.
Kein Frottischlüpper, weil du denkst, ui, da geht noch jemand ran heute Nacht. Und jetzt kochst du was. Was wäre das?
So eine saublöde Frage.
Ich weiß, die wird mir immer gestellt.
Die kann man überhaupt nicht, ich würde dir Austern servieren. Es geht nämlich gar nicht.
Sehr klischeehaft.
Dass ich dir Austern serviere.
Warum nicht?
Das ist erstens mal nichts Gekochtes. Zweitens, das ist einfach nur was Teures, was er vielleicht gar nicht mag. Ich würde dir einen Kokowärm kochen oder ein, was weiß ich, oder ein... Das ist so eine beschissene Frage.
Ich weiß, ist nicht von mir.
Wer fragt dich denn sowas, die Bunte oder was?
Ich würde mal sagen, so jeder Dritte.
Kriegst du ehrlich solche doofen Fragen?
Ja. Was koche ich, wenn ich den Gegenüber rumkriegen will. Das
aber
dann
musst
Frage
du den für. Doch kennen. Dazu muss man
meine Antwort ist immer, also um auf Nummer sicher zu gehen, K.O.-Tropfen. Ist politisch nicht korrekt.
Mit Backblütensoße.
Dann empfehle ich immer sehr viel Alkohol. So, ja. Das empfehle ich. Und ansonsten ist schwadroniere ich Blödsinn. Das muss ich sagen.
Komm, vierte Frage.
Vierte Frage wäre, was war das Ekligste, was du in deinem ganzen Leben je gegessen hast?
Qualle, roh.
Warum hast du das gegessen?
Weil ich dachte, es sind Glasnudeln. In China.
Ach, das ist doch lecker.
Nee. Oh.
So fein dünn runtergeschnitten. Ja. Sehr lecker.
Das ist so wie, weißt du, wie.
Ja, ich weiß, hab's gegessen. Ja. Habe ich in Korea gegessen. Sehr lecker. Okay, Qualle.
Oh.
So, und wenn du jetzt cool wärst, nee, würdest du als fünfte Frage stellen, müsste es nicht eine universelle Art der, des Benehmens am Tisch auf der Welt geben?
Ja, aber das haben wir schon lange und ausgiebig diskutiert heute. Nee, und da es hier einen Meister der Dummfragen gibt, gebe ich die fünfte Frage für Sebastian frei.
Übrigens, Schafshoden ist auch noch eklig. Sebastian?
Hä?
Schafshoden.
Am Tier?
Frisch abgeschnitten.
Ja, meine Frage ist, was war denn, wie hoch war dein erstes Gehalt?
Redest du mit mir? Mhm.
Das ist jetzt die fünfte dumme Frage.
Oh. 30 Reichsmark.
350 Mark oder sowas.
Im Monat?
Ja.
Boah, guck mal da.
Aber die Miete war 120.
Wollte ich gerade sagen, ist richtig viel in ihrer Generation gewesen.
Das kannst du.
Da hat Karussell von 50 Pfennig gekostet.
Nice. Ich mag nicht 20. Die Art, dass sie mich so vorwurfsvoll anblickt. Beide übrigens.
So, Rickert,
sag doch mal was.
Kommen wir zum Menü des Lebens.
Können wir bitte zum Menü des Lebens kommen? Wir haben heute Christian Bär vorgelesen von Monika Fuchs, also der Fuchs und der Bär. Und wird rezitiert von Tim, dem einzigartigen fünf schnelle Fragen.
Oh, wir hatten Verwandtschaft übrigens neulich hier im Podcast. Hast du das mitbekommen? Die Vicky war hier.
Ja, und?
Lecken wir mal. Also ich sag mal, die Verwandtschaft kann man nicht ganz ableugnen, auch wenn ihr jetzt nicht nebeneinander wohnt. Aber ich sag mal, das Mundwerk ist irgendwie gegeben bei euch.
Monika kann es nicht mitbekommen haben, ist noch nicht ausgestrahlt.
Nee, ich weiß, aber sie kennt sie ja.
Ach so.
Deshalb,
ich kenne sie nicht gut.
Nee, aber das Mundwerk, das bist du und Jung.
So, Freunde, wir haben ein bisschen Pressure, weil du musst hier noch für den Entertainment-Sender Interview geben.
Ich war das Schüchternste, was rumlief.
Und dann hattest du einen Verkehrsunfall, oder?
Bis ich einen Mannequin-Kursus machte.
Ein Mannequin-Kursus?
Ja, ein Model-Kursus heißt das heute.
Ja.
Und ab da konnte ich zumindest so tun, als ob ich nicht mehr schüchtern bin. Dass die Vicky ist? Nein.
Eine sehr lustige.
Die ist von Anfang an so.
Okay, das Menü des Lebens von Christian Bär.
Ja.
Tim, hör zu.
Mein Mann hat mal einen zusammengefalteten Patissier im Ausland und da hat er dann gesagt, Herr Fuchs, ich bin doch ein Waisenkind. Aber stramm über 50, ne? Kommt auch gut, ne?
So, kannst du das bitte ins Mikro lesen?
Was soll ich jetzt hier lesen?
Die Speisekarte.
Nudelsalat mit Erbsen, Gewürzgurken, Fleisch, Wurst,
ist
Würfel
gekauft, ist durch.
Und viel Mayo, it geht.
Ja, bist du irre?
Fuß dabei.
Bitte ins Mikro sprechen, liebe Monika.
Ich kann ja nicht gucken.
Sollen wir das hier vorlesen?
Was soll ich denn damit?
Ja, du müsstest das einfach...
Du leitest das auch immer unfassbar dämlich ein.
Wer?
Keiner
was
der
hackst
Gäste
du denn jetzt so auf mir herum?
Rumsteak, Jungs, sagt euch nicht. Rumsteak aus dem Biefer. Nachspeise, Zanderfilet auf Sauerkraut, Kartoffelsuppe, Schinken, Dingsbums, Gemüse und so weiter. Was soll dieser Quatsch eigentlich? Ihr habt nach dem Menü des Lebens gefragt.
Siehst du, sie versteht's.
Also das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Ganz ehrlich, auch nicht der Mühe, die sich unsere Leser machen. Ich finde auch, dass es nicht so erklärt wurde, dass man dafür ein Abitur hätte brauchen müssen.
Nein. Liebe Monika, ich erkläre dir mal das, was Sebastian bis heute
erklärt. Erklär mir das jetzt eigentlich mal, was hier los ist.
Wir haben uns überlegt, es wäre doch mal schön, den Platz, den du gerade einnimmst, auch für Menschen von der Straße mal freizugeben.
Ja.
Und damit die sich bewerben können, haben wir sie aufgefordert, ein Menü ihres Lebens einzuschicken.
Ja.
Und das nach unserem Verständnis eigentlich aus Gerichten bestehen sollte, die relevant für bestimmte Phasen oder Momente ihres Lebens sind.
Ja.
Mit dem sie vielleicht eine Erinnerung verbinden, mit dem sie vielleicht eine Situation verbinden, eine Person oder ähnliches. Also eher ein emotionales Menü wie ein Soundtrack deines Lebens. Mhm. Weißt du noch, was gespielt worden ist, als du das erste Mal geküsst hast? Auf dem Dorftanz.
Auf dem Dorftanz. Mann, an der Kellertreppe. abends um 10.
Ja, und weißt du noch, welches Lied gespielt worden ist?
Keins. Meine Mutter schrie, komm sofort nach Hause.
Weißt du, das erste Lied, ich sag mal, zu dem du Liebeskummer hattest? Dein Liebeskummerlied?
Shirley Bassey.
Siehst du? Und das meinen wir kulinarisch. Wir suchen gerade ein kulinarisches Menü des Lebens.
Okay.
Und das ist einer der Einträge oder der Einreichung. Und wir lesen uns die jetzt beide gegenseitig vor und entscheiden dann, welches von diesen beiden Menüs in die engere Auswahl kommt. Das heißt, eins kommt weiter und eins fliegt raus.
Besser hätte ich es nicht erklären können. Perfekt.
Dankeschön. Jetzt musst du es nochmal vorlesen, bitte. Aber jetzt mehr Inbrunst. Also, da steckt Inbrunstion dahinter.
Also Vorspeise. Nudelsalat mit Erbsen, Gewürzgurke, Fleisch, Wurst, Stückchen und viel Mayonnaise.
Da fehlt nur der Butterkäse und die Dosenmandarinen und dann wäre der Salat perfekt.
Du beeinflusst jetzt gerade.
Nein. Weiter?
Toast Hawaii, Currywurst mit Pommes Weiß, ja. Hm? Hauptgericht. Tapas, Trüffelpizza. Rumsteak aus dem Beef. Oh, das ist doch gut. Nachspeise, Zanderfilet auf Sauerkraut, Kartoffelsuppe mit Schinken. Ich kann hier schlecht lesen.
Schinken, Espuma.
Espuma, ach so, Espuma natürlich.
Was?
Gemüsesmoothie. Oh, nicht so schlecht. So, was soll ich jetzt damit machen?
Naja, also so emotional, wie du das vorgelesen hast, hatte Christian Bär ein sehr trauriges Leben, würde ich mal sagen. Oder hat es noch? Er schreibt, er sei kein Profi-Gastronom, er isst gern, er trinkt gern, er diskutiert gern und ist leidenschaftlicher Non-Profit-Hobby-Barbetreiber. Und das würde ihn dann zusätzlich zu seinem Menü des Lebens qualifizieren, hier einmal zu sitzen, um sich mit Tim in die Bütt zu begeben. Ich weiß nicht, ob ich nach heute dazu rate, aber wir können mal weitermachen. Tim hat uns auch ein Menü ihres Lebens geschickt. Das könntest du jetzt zum Besten geben.
Aber emotional. Du sitzt genauso blöd da wie ich. Aber nur, weil es so dunkel ist.
Tim muss noch lernen zu lesen.
Nee, ich glaube, er ist erschüttert, ne?
Meinst du?
Ich finde, jetzt von der Seite sieht es ein bisschen aus.
Nee.
Doch, da zittert sowas bei ihm im Gesicht. Findest du nicht?
Nee, aber es ist so dunkel.
Oder ist es ein unterdrückter Rülpser?
Nee, vielleicht eine Flatulenz.
Ach so.
Geil wäre, wenn der jetzt so richtig ausrasten
würde. Nee, es ist Erschütterung.
Ich hab die Scheiße satt.
Es ist Erschütterung. Das ist ja schlimmer, wie diese Fragen, die er immer kriegt.
Ja, vielleicht ist doch noch das Müh schlimmer heute als ich. Ja.
Sag mal, ich sag mal so, jede vorhandene Namensnennung in Kombination mit diesem Menü wird bitte gepiept, weil das ist totaler Quatsch.
Okay.
Ja, aber nur Quatsch.
Aber du musst es bitte trotzdem vorlesen.
Das kann ich nicht.
Es wird gepiept.
Doch, ich musste da auch durch.
Doch, Tim, du musst bitte da durch.
Bitte.
Und auch hier möchte ich wirklich die Lanze für den oder diejenige von dem oder der das Menü brechen. Es ist ja das Menü des Lebens dieser Person. Also da können wir uns gar nicht darüber stellen und sagen, weiß, es ist Schwachsinn.
Ja,
wenn mein Menü Erdnussflips ist mit einem Mars Snickers und dann eine Pizza Margarita aus der TK, dann ist das nun mal so.
Da hast du ja auch recht, aber ich versuche ja immer, wenn ich dieses Menü lese, versuche ich eine Person zu sehen.
Mhm.
Und sie zu begreifen.
Mhm.
So, wenn da gab es ein, zwei Sachen, wo ich sage, ja, verstehe ich. Bis auf dieses Schinken-Essboomer. So, ansonsten würde ich sagen, ja, hier sind Dinge drauf, wo ich sage, oh, das ist so ein bisschen Herr Lehrer, ich weiß was.
Also die Person hat ein Bild mit von sich geschickt, vielleicht hilft dir das was.
Ja.
Zeig dir das mal. Das muss ja auch keiner sehen.
Zeig mal.
Ja, hat sie nicht.
Zeig mal. Aha.
Komm, Tim, lies vor.
Trau dich.
Sonst mache ich's, aber das wäre nicht das Gleiche. Oder geht es darum, dass du nicht weißt, wie man das erste Wort ausspricht? Es ist ja auch schon ein bisschen komplizierter. Also du darfst auch nicht vergessen, Tim, die Leute möchten dich beeindrucken.
Ja, das ist das. Also ich lese hier zu viel Bedürfnis nach Beeindrucken
okay,
raus. Das aber ist das.
Guck mal.
Okay, ich schüttel mich mal emotional frei, warte.
Ja, sehr gut.
Die Folgen mit Monika sind speziell.
Ein wahnsinnig interessantes Menü. In der Tat wirkt es ein bisschen sowas wie, Herr Lehrer, ich weiß was. Ich könnte mir vorstellen, dass die eine oder andere Food-Fachzeitschrift dort auch auf dem Tisch liegt und gegebenenfalls sie auch das eine oder andere Foodbild sich auf dem Instagram-Account wiederfindet.
Eigentlich müssten wir denjenigen direkt einladen, so, um dann zu erklären.
Ja, ladet die Dame sehr gerne jetzt offiziell ein. Nee. Und ich rede mich jetzt hier um Kopf und Verstand.
Ja, das tust du.
Ich würde die Dame auf ungefähr 30 bis 40 schätzen. Vielleicht einen Ticken drüber sogar noch. Aber so eine pfiffige junge Frau, die voll im Leben steht, die so einen Style hat zwischen sportlicher Eleganz, also Jeans, Turnschuhe, weißes Hemd, aber so ein richtig weißes Hemd.
Gut.
Und aber auch in der Lage ist, ich sag mal, den Influencer-Stylern dieser Welt noch gerecht zu werden, obwohl sie altersmäßig vielleicht schon 5 Jahre raus ist.
Also, meinst du, die hat so eine gecheckerte Louis Vuitton-Tasche?
Dankeschön. Mhm. So, sowas glaube ich, in Rente auf, hat sie einen Trenchcoat, da bin ich mir 100%ig sicher.
Burberry.
Nee, gibt vielleicht inzwischen andere Marken. Nee, Burberry ist sie vielleicht noch zu jung mhm. für. Also, so, könnte.
Ja,
aber ein Trenchcoat ist dabei.
Wir sind verortet.
Was ist denn noch gerade so in? Sind ja so Walla-Walla-Mäntel gerade? Das ist so, ich hab.
Nee, hier diese schwarzen Stiefel mit der dicken Sohle bei den Frauen, die so über die Waden gehen. Die sind
zwei verschiedene Socken.
Total angesagt.
Hä? Wo seid ihr beiden jetzt gerade? Das eine ist Pippi Langstrumpf und das andere ist.
Nee, die Schuhe sind richtig angesagt.
Ja?
Ja, von Bottega Veneta.
Okay.
Ja. Aber egal, komm, Tim,
Bottega Veneta. Ja. Klingt wie ein Italiener um die Ecke. Also meine Einschätzung so zwischen 30 und 45 würde ich sagen, weiblich, vielleicht sogar in der Kreativszene, allerdings nicht in der ganz kreativen Szene, sondern so ein bisschen Kontakt darin vielleicht, also aber schon so Werbung könnte das sein. Das könnte vielleicht auch sogar was mit der Journalie zu tun haben. Also eine Dame auf jeden Fall, die bestimmt in der Woche 2-mal essen geht, richtig essen geht, jetzt nicht immer fine dine, aber die informiert ist über das, was so gerade passiert in ihrem Hood, in ihrer Hood. Wenn sie sich 3 Restaurants basteln müsste,
sag mal Tim,
dann wäre das eine Kombination, glaube ich, aus.
Na, ich kann es dir sofort sagen.
Ich sag mal, es wäre so, wenn es so ein Dreierlei wäre, dann wäre es so Steffen, Jamie, Tim.
Ich hätte genau das gesagt.
So.
Ich hätte genau das gesagt.
Steffen,
also und du aber auch nur, damit sie herkommen darf.
Ja, genau. Das Einzige, was ich hier von mir so, aber egal. Ich lese mal vor. Gyoza mit einer Füllung aus Schweinehack, Ingwer, Soja und Fischsoße sowie Chili und schwarzen Sesam. Das klingt danach, als ob sie es schon mal selber gemacht hat. Weil sonst gibst du Fischsoße nicht in einem Rezept an. Also, dann gibt es die Bruschetta. Oder wie der Fachmann sagt, Bruschetta.
Bruschetta.
Da bin ich jetzt im Spiel. Jetzt wird's wild für mich. Daran merkt man eben diesen leichten Hang zur Modernität. Eine Bachforelle mit Bergamotte, Kerbel und Erdartischockensud. Erdartischocke ist Topinambur. Kennst du?
Ja.
Das ist die Erdartischocke, daraus aber ein Sud gezogen. Hm. Und eine Bergamotte, denke ich, das will man nicht im Kleiderschrank haben. Ich weiß nicht, was es ist. Bergamotte. Weißt du, wie es schmeckt? Bergamotte? Nee, ich nehme ja auch nicht. Also, das ist ja schon ganz interessant. Dann gibt es einen glasierten Seeteufel mit Aubergine.
Ich habe dauernd Augenringe gelesen. Ich dachte, was ist ein
glasierter mit Aubergine. Seeteufel
mit Augenringen.
Jetzt hast du dich, glaube ich, verschrieben. Mongole, das heißt Vongole, braunen Tomaten und Basilikum. Was sind denn braune Tomaten?
Ja, gibt es.
Ja, die gibt's.
Und Vongole, ja, mit braunen Tomaten.
Was sind denn braune Tomaten?
Naja, wahrscheinlich so ganz dunkelrote, die so ein bisschen ins Bräunliche reingehen.
Ja,
ne?
Die habe ich sogar zu Hause gerade.
Schmecken die anders?
Musste mitkommen. Läuft alles wie nach Tomate. Mm.
So, Hauptspeise, ich finde, da ist sie ein bisschen mehr auf den Punkt. Ragout à la Bolognese mit Linguini, Zitronenrisotto mit Erbsen, Pad Thai, Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat. Das sind alles das ehrliche,
sehr
direkte, sehr, sehr straight.
Das ist alles sehr straight, ja.
Genau. Bei den Vorspeisen ist es ein bisschen so, beim Dessert finde ich auch spannend. Schokopudding, Apfelpfannkuchen mit Zimt und Zucker, Tiramisu. Und jetzt kommt noch mal so ein bisschen, ich lese auch eine Foodzeitschrift oder ich gehe auch in dem einen oder anderen Hipster-Restaurant mal essen. Die toskanische Erdmandel. Ganz ehrlich.
Der Klassiker.
Der Klassiker der toskanischen Erdmandeln. Wer kennt sie nicht?
Das ist das, das sind die kleinen Knödel von den Erdmännchen, ne?
Genau. Was ist die toskanische Erdmandel, wirklich?
Ja, die kleinen Knödel.
Das nimmst du mal schön als Hausaufgabe, du googelst doch so gern.
Ja, aber dann merkst du halt einfach, dass da der Koch einfach nur angeben will.
Ja, also, ja, ja.
Die toskanische Erdmandel, Himbeere, rotes Paprikasorbet, Joghurt und Himbeeressig-Emulsion.
Emulsion?
Joghurt und Himbeeressig-Emulsion oder Joghurt und Himbeeressig-Emulsion? Also entweder ist es eine Emulsion aus Joghurt und Himbeeressig oder es ist Joghurt und eine Himbeeressig-Emulsion.
Oder es ist Joghurt und Himbeeressig-Nicht-Emulsion.
Auf jeden Fall, also ich sag mal so, jemand, der eine Karte schreibt, wo drauf steht toskanische Erdmandel, Himbeere, rote Paprikasorbet, Joghurt und Himbeeressig-Emulsion, möchte auf einer komischen Art und Weise ein bisschen schockieren. Das haben wir manchmal, oder möchte ein bisschen angeben, möchte ein bisschen interessanter was gestalten, als es eigentlich ist. Ich befürchte fast, dass dieses Gericht mal in dieser Art und Weise bei uns auf der Karte stand. Weil hin und wieder drehen natürlich unsere Leute auch durch und ich finde das auch in Ordnung, das gehört dazu. Nur wenn man es liest, dann klingt es manchmal ein bisschen...
Also da finde ich meins, den hier aber irdischer.
Okay, Freunde, wir müssen sowieso einen von den beiden quasi mehr oder weniger sagen, schön, dass du dabei warst, aber das war's.
Ja.
Ist das Christian Bär, der bleibt, oder ist es...
Also ist ja sowieso eingeladen, alleine um meinem CSI-technischen Analyse-Zusammensetzung der Person.
Ich muss an dieser Stelle fragen, aus versicherungstechnischen Gründen, das meinst du ernst? Sie wird hier eingeladen und wird dann hier eine Sendung mit uns aufzeichnen.
Ja, oder sie kommt einfach nur rein und ich sage ja, so sieht sie aus, wie ich sie beschrieben habe.
Okay, also könnt ihr euch aussuchen. Ist jetzt eine offizielle Einladung?
Das ist eine offizielle Einladung. Ich möchte gucken, ob ich da jetzt wirklich, ich liebe das ja bei Kitchen Impossible. Da habe ich diese Box und ich versuche ja das Gericht, ich lese das Gericht und analysiere, wie der Koch aussieht. Und ich liebe, das ist das schönste Spiel für mich, weil ich finde, dass eben ein Gericht so viel Persönlichkeit schon ausstrahlt, wenn man sich damit ein wenig beschäftigt. Und ich finde, dass diese Karte genau die Persönlichkeit beschreibt, die ich gerade umschrieben habe. Und ich würde jetzt sehr gerne sehen, ob ich nur ein Dummschwätzer bin, was ich bei Kitchen meistens bin, oder ob ich inzwischen sozusagen, wie heißen denn diese Leute, die Massenmörder immer finden?
Das sind Profiler.
Profiler.
Vielleicht bin ich ein kulinarischer Profiler.
Oh, toll, Tim.
Vielleicht bin ich der kulinarische Profiler.
Du hast jetzt also eine Wildcard.
Was für ein geiler Titel für eine Sendung. Ich bin der kulinarische, the culinary Profiler.
Dann würde ich sagen, denn der Name steht ja für das Siegen. Sie hat sich jetzt diese Wildcard hier ersogen.
Boah, das wäre ja geil.
Und somit ist eigentlich Christian Bär ja die Runde weiter, ne?
Ja, ist er,
liebe
weiter.
Monika.
Ja.
Obwohl du ihn so emotionslos hier...
Hat sie nicht. Sie hat es nur nicht verstanden, was du gesagt hast. Und das Licht ist schlecht.
Ich konnte das hier nicht lesen. Mir ein Kollege allerdings etwas Licht gegeben. Und ich hatte den Sinn nicht ganz verstanden.
Ja, okay.
Monika, außerdem bist du nicht alleine.
Und außerdem diese Zusammensetzung, die ist so abstrus.
Ja, Tim hat mich heute mit den Worten "Hallo, du Schöner" begrüßt und ich dachte, es wird ein guter Tag. Und
dann
schlachtest du mich verbal hier so ab.
Das macht doch Monika.
Und Monika springt mir nicht einmal zur Seite mit ihrem lang gehegten Plan, mich mit diesen Sexpraktiken geil zu machen, um mich dann am langen Abend verhungern zu lassen. Insofern, ich danke euch sehr für den Besuch.
Ne?
Ja, die hat mich richtig verarscht.
Du hast wirklich gedacht, sie will hier über Sexpraktiken reden.
Ja, das dachte ich wirklich.
Sebastian, wirklich? In der nächsten Sendung.
Die kommt aus
du glaubst doch nicht, dass... Bügel mal deine Frotte unter
die kommt aus Eppendorf.
Geduld.
Die kommt aus Eppendorf.
Ich dachte, kommt aus Bettendorf und hat richtig hier...
Eppendorf.
Aber nein.
Geduld, mein Lieber, Geduld. Ich kochte dann auch vorher was Schönes.
So, ihr Süßen, ich muss weg.
Freunde der Nacht, vielen, vielen Dank, Monika, für den zweiten und mit Sicherheit nicht letzten Besuch über Fide Gastro, Tim.
Ja.
Ja, danke, dass du auch da warst.
Ja, sehr gerne.
Das war's gewesen. Schickt weiter eure Menüs ein und wir hören uns. Ade, tschüss.
Ade, tschüss.
Das war's jetzt.
Ja, das war's. Nee, stimmt. Aus Tradition war's das natürlich noch nicht, Tim.
Wann wird denn das ausgestrahlt?
Weiß ich jetzt nicht.
Wieso weißt du das denn nicht?
Was soll ich dir jetzt sagen? In 6 Wochen.
Ja, warum nicht nächste Woche?
Weil nächste Woche KB ist.
Wer?
Katrin Bauerfeind.
Okay, und dann?
VF. Viktoria Fuchs.
Ja.
Und dann MF. Monika Fuchs.
Und dann?
Kann ich dir nicht sagen, weißt du noch nicht. Dann kommt mal wieder ein Mann. Dann kommt endlich mal wieder ein Mann. Der besteht aus 3 Worten.
Meier Burkhardt.
Ja, genau, aus drei Worten. Meier Burkhardt, sehr gut.
Ich habe den Vornamen für mich noch nicht ein.
Hubertus.
Hubertus, danke.
Nein, aber der könnte auch mal. Ach, Christian Ulm. Tim will Christian Ulm. Ja. Freunde, verteckt Christian Ulm, der soll hierher kommen.
Ja, ja. Den würde ich mir wünschen.
Ja.
Ich glaube,
ja,
der ist echt nett.
Der kommt ein.
Wer ist das denn?
Das ist die, das die deine, du gerade eingeladen hast.
Deine.
Ja, ich kenne die doch, ich bin doch ein Profiler. Ich weiß noch gar nicht, wie die heißt. Ich habe doch nur das Menü jetzt genommen, habe diese Person.
Profiler bist
ein
du.
Profiler.
Kein Profiler.
Ein Profiler. Culinary Profiler.
Tim, willst du noch irgendwas sagen?
Nein, ich wollte es aber nur unnötig in die Länge.
Übrigens, ich möchte nur sagen, ja, du hast seit 9 Minuten ein Interview mit RTL.
Und vor allem, weißt du, was lustig ist? Hm? Es ist live.
Ja, und
jetzt
weißt du,
nicht
was,
mehr.
Und
ich habe gerade einen Anruf gekriegt, jetzt nicht mehr.
Ist vorbei.
Nee, nicht mehr live.
Ach so, oder sind das die 5 Fragen, die sie dir stellen, die du Monika gestellt hast?
Nee. Also, ach komm, jetzt mach doch einfach mal Schluss.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga Mucke, Schicke Mucke, oh, wie gut das schmeckt. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.